Schönen guten Tag. Cyril, du hast es getan. Du hast nach Feedback gefragt und was ist passiert?
Ja, ich bin aus einem Kurzurlaub zurückgekommen. Ich war ein paar Tage weg, mache den elektronischen Briefkasten auf und es quillt mir nur so heraus. Und es war tatsächlich nicht alles Werbung, sondern es war Feedback dabei. Ich habe das immer so ein bisschen sortiert. Das ist jetzt nicht unbedingt chronologisch, sondern eher nach der Reihenfolge von Folgen, auf die sich das bezieht. Hier kommt nämlich ein Feedback von Till zu Folge 49, Schadcode. Till schreibt, hallo Cyril. Dies bezieht sich auf Schlüsseltechnologie Nummer 49 bzw. auf die darin erwähnten Farbbegriffe. Rot versus Blau kommt ursprünglich vom Militär. Ich selbst kenne es von den Pfadfindern, damals bei Sommerlagern und oder Geländespielen. Um ein bisschen Spannung in das Lagerleben zu kriegen, wovon es unter 200 pubertierenden Jünglingen offenbar nicht genug gab, wurden wir in zwei Unterlager aufgeteilt, die in Wettbewerb gingen. Am letzten Abend wurden die Sieger nach Punkten verkündet. Hurra! Bei Geländespielen wurde oft eine Burg definiert, gehalten vom Blauen, attackiert von Rot. Hier die Ursprünge. Dann ist da ein Link drin, den ich mal rausgenommen habe. Da war so ein Link auf so einen Personalagentur-Blog. Ich habe das durch den entsprechenden englischsprachigen Wikipedia-Artikel ersetzt, der das Ganze ausführlicher nochmal ein bisschen beschreibt. Aber ja, diese Begriffe Red Team und Blue Team können da auch nochmal nachgelesen werden, so wie wir es... Also ja, kommt offenbar aus dem Militär, wurde dann übernommen in die IT-Sicherheit.
Okay.
Ich fühle mich spontan erinnert an diese Studie, die mal irgendwo gemacht wurde, also so eine legendäre soziologische Studie, wo man gucken wollte, was muss man machen, um Gruppenidentitäten zu schaffen, und da war halt auch so das Setup, dass irgendwie eine Menge von pubertierenden Jünglingen, wie Till hier schrieb, nehmen in so einem Sommerlager und dann irgendwie versuchen wollen, die in zwei Hälften aufzuteilen und dann irgendwie die Gruppen gegeneinander aufzubringen, um mal zu sehen quasi, also es wurden verschiedene Interventionen geplant, wie man irgendwie eine Gruppenidentität schaffen könnte, die sich gegen die anderen abgrenzt. Und es stellt sich halt heraus, der erste Schritt, einfach nur zu sagen, ihr seid jetzt die eine Gruppe und ihr seid die anderen Gruppen, hat gereicht. Mehr brauchte man nicht. Und sofort fingen die an, sich gegenseitig Persönlichkeiten zuzuschreiben und so weiter. Dann so die einen, die eher so die Rowdies waren und die anderen, die eher die zivilisierten, gehobenen, gebildeten dann gegeben haben und so weiter. Das hat sich dann ganz von allein entwickelt. Es war keinerlei weitere Intervention erforderlich. Jegliche Parallelen zu aktueller Politik seien dem Hörer als Übungsaufgabe überlassen.
Ist die Frage, haben die das nur mit Jünglingen gemacht oder auch mit jungen Mädchen? Das wäre natürlich noch die interessante Frage.
Da ich das jetzt nur aus dem FF her zitiere, kann ich da jetzt keine detaillierten Angaben dazu machen. Also eventuell, wenn ihr im Publikum seid und habt eine Follow-up-Studie dazu gemacht, bitte gerne ein Feedback schicken.
Nach mehr Feedback-Fragen.
Wir müssen ja, ganz genau. Also mein Postfach muss weiterhin bitte schon überquillen. Genau, das Feedback geht noch weiter von Tim. Zitat weiter. Die schwarzen und weißen Hüte kommen aus der Urform des Westernfilms, in der die guten Jungs immer weiße Hüte trugen und die Schurken schwarze. Zuletzt sehr pointiert in der ersten Staffel von Westworld, die ich außerordentlich stark empfehlen möchte. Steht bei euch popkulturell ignoranten Cyberspezels immer im Schatten von Black Mirror. Das kann ich jetzt natürlich an der Stelle nicht bestätigen. Ich habe beide Serien nicht gesehen. Sie sind mir namentlich bekannt. Außerdem wurde hier noch auf dem Wikipedia-Artikel verlinkt, Black and White Hat Symbolism in Films. Also das, der Bezug auf, was ich erwähnt hatte in der Folge zu Black Hats und White Hats, also die Black Hats, die Schwarzhüte, die bösen Angreifer, und die White Hats, die Weißhüte, die ja guten Angreifer, die dieselben Technologien verwenden wie die Schwarzhüte, aber nicht mit dem Ziel, bösartige Ziele zu erreichen, sondern die halt dann danach zu sagen, hier ist das Problem, bitte behebt das mal. Mhm. Wie gesagt, das ist natürlich viel ausführlicher in der Folge selber besprochen. Zitat weiter. In Bezug auf den Begriff Wurm, Wikipedia sagt, die Bezeichnung gehe zurück auf einen Science-Fiction-Roman. Das habe ich jetzt, kann ich jetzt nicht weiter überprüfen, also ich kann halt hier verweisen auf die Referenz, die hier gegeben wurde, nach der der Begriff Computerwurm zuerst verwendet wurde in John Brunners 1975er Roman Der Schockwellenreiter. Und ja, da geht es um einen Wurm halt, ja, der sich wie ein Bandwurm weiter vermehrt und so ein Netzwerk durchzieht, um irgendwelche Informationen abzugreifen und so weiter. Ich verweise, wie gesagt, hier auf die Wikipedia-Behandlung der ganzen Sache.
Okay.
Weiter im Text. Schlapphüte, Farbe des Huts zweitrangig, sind geheimdienstlich aktive Personen. Vorkommen ausschließlich in journalistisch schlampigen Kontexten. Das ist eine dieser Dummphrasen für alle Schreiber, die in Deutsch gelernt haben, dass man sich schöne Synonyme ausdenken soll, damit der Text eleganter wird. Wird er nicht, im Gegenteil fettet er zu, aber das ist wie in einem Ochsenshorn gepetzt. Da muss ich so ein bisschen widersprechen. Ich habe ja auch damit Erfahrung, Skripte zu schreiben, in dem Fall eher für Videos als für journalistische Texte oder sowas, aber es liest sich halt tatsächlich bescheuert, wenn man dasselbe Wort ständig wiederverwendet. Das hat schon einen Grund. Ja, man sollte dann wahrscheinlich einfach, man sollte dann trotzdem andere Dinge machen, als einfach nur das Synonymwörterbuch zu bemühen, sondern eher dann den Satz anders formulieren, sodass sich diese Wiederholung gar nicht erst so notwendig gestaltet.
Das ist richtig, aber ja, das ist auch nicht binär. Ne? Also ich kann die Aussage schon in Teilen unterstützen, weil also diese panische Angst mancher Journalisten davor, ein Wort auch nur zweimal in demselben Text zu benutzen, das ist schon signifikant, finde ich. Also insofern kann ich das schon zustimmen.
Im selben nächsten Absatz geht's wieder. Ich meine, mir selber passiert das auch gar nicht so sehr mit den tatsächlichen inhaltlichen Wörtern, weil entweder verwende ich die halt mehrfach, weil tatsächlich jetzt eine komplizierte Sache zu beschreiben ist. Also zum Beispiel, wenn ich halt mit Alice und Bob ein Protokoll beschreibe, dann ist es klar, dass ich ständig Alice und Bob sage, weil das halt eindeutige Begriffe für die beiden Seiten sind. Und halt das jetzt irgendwie umzuformulieren, er und sie würde halt nur zur unnötiger Verwirrung beitragen, auch wenn natürlich in dem Moment auf Geschlechtsparität geachtet wurde. Das passiert mir selber viel häufiger mit so Bindewörtern oder sowas. Was wären jetzt Beispiele dafür? Also halt sowas wie zum Beispiel oder außerdem und solche Sachen.
Okay.
Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Running Gag in akademischer Literatur, dass man immer seinen riesigen Synonymkoffer hat für moreover, therefore. Also wie man diese ganzen Sätze miteinander verbindet, wenn man eine logische Ableitung macht und sowas, dass man da immer 10 verschiedene Begriffe dafür hat, weil sich das ansonsten ewig wiederholen würde, wenn man eine logische Kette ausbreitet.
Mm. Okay.
Weiter im Text. Wo wir gerade dabei sind, off-topic, mein Lieblingshassobjekt, soziale Medien. Nichts an diesen Plattformen ist sozial, Medien sind sie auch nicht, sondern deren Inhalt. Wie meistens bei Übersetzungen im Cyberbereich war die erst übersetzende Person des Englischen nicht mächtig und hat uns für immer mit einem False Friend gestraft. Das originale Social Media hat zwar ebenfalls ein dubioses Medium, aber der Begriff Social bedeutet in dem Fall gesellig. Let's go socializing, gehen wir einen saufen. Entsprechend sind die sozialen Medien in Wirklichkeit Geselligkeitsplattformen. Nörgel, Nörgel. Also das Nörgel, Nörgel ist jetzt nicht mein Kommentar, da steht tatsächlich so ein Zitat drin.
Okay.
Ich glaube, wir haben tatsächlich in der 57, als wir dann beim letzten Mal über Mastodon so geredet haben, haben wir den Begriff soziale Medien auch so übersetzt. Aber ich werde jetzt einfach mal sagen, das war halt der Klarheit wegen, weil das der normale Begriff ist im Deutschen.
Ja, hat sich so
aber der Einwand, dass es eigentlich gesellige Medien sein sollte, ja. Das hat auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Ich werde nämlich den Begriff mal ausprobieren in der Zukunft. Mal gucken, wie sich das anfühlt.
Mhm. Okay.
Und noch einen weiteren Absatz hier, Zitat. Warum die doofen Trojaner sich ein Hottepferdchen voll Waffenstahl der Griechen in die Stadt holten, schildert Stephen Fry in seiner sehr lesenswerten Ilias-Nacherzählung Troy, also das englische Wort Troja. Erstens war das Pferd ein exquisites Stück Handwerkskunst, zweitens war es überzogen mit Gold und Silber und Edelsteinen, drittens stand es unter dem Schutz einer mächtigen Göttin, Stichwort Laokoon. Vor allem aber ergänzten diese verschlagenen Griechen das Pferd mit einem False-Fleck-Helfershelfer, der alle Zweifel und Kassandras Verzweiflungsschreie beiseite wischte. Die Operation wäre einer Leningrader Trollfabrik würdig.
Okay.
Und als letztes wurde hier noch verwiesen für den Wurm namens Stuxnet, den wir in der Folge 49 auch mindestens kurz erwähnt haben, auf die Episode 29 vom Darknet Diaries Podcast. Den Link habe ich jetzt mal drin gelassen. Ich habe das jetzt nicht selber nachgehört und kann da jetzt nicht eine Empfehlung von meiner Seite mit verbinden, aber das ist jetzt quasi hier an der Stelle eure Empfehlung von Till. Wenn wir aber schon einen Podcast zu Stuxnet verlinken, erhöhe ich noch um ein Alternativlos. Folge 5 war zu Stuxnet von 2010. Ist auch schon 14 Jahre alt, meine Güte.
Okay.
So viel zu Folge 49. Vielen Dank an Till.
Müssen wir jetzt extra Kapitelmarken machen für jedes einzelne Feedback, oder?
Ja, definitiv.
Okay.
Das mache ich doch beim Pentaradio auch.
Gut.
Wir haben ein weiteres Feedback zu, ich bin mir nicht sicher, ob Folge 56 oder 57. Ich habe es jetzt mal unter 57 einsortiert, weil es da inhaltlich hinpasst, aber wahrscheinlich haben wir diese Thematik schon mal in 56 gestreift, denn die Mail kam 2 Tage vor der Veröffentlichung von 57. Es geht um die Frage, wie man Mastodon-Server oder auch Matrix-Server besser nennen sollte. Das hatten wir in 57 relativ ausführlich besprochen und offenbar vielleicht auch in 56 gestreift. Dazu schreibt Klaus. Hallo Cyril. Wie wäre es mit Meldestelle oder Anmeldedienst oder etwas in der Art? Wenn man irgendwo neu hinzieht, muss man sich doch auch registrieren. Das ist hier nicht anders. Schließlich ist man neu auf den entsprechenden Diensten. Gibt ja jede Menge Meldestellen in Deutschland, so auch im Fediverse, nur dass im Fediverse nicht vorgeschrieben wird, welche man zu nehmen hat. In der Regel interagiert man ja auch nicht notwendigerweise mit den Leuten, die sich bei der gleichen Meldestelle angemeldet haben. Grüße aus Belgien. Und ich finde es sehr wichtig, dass hier noch Grüße aus Belgien kam, weil ich hatte schon seit erster Reaktion auf den Begriff Meldestelle, das ist der deutscheste Kommentar, den ich hier jemals bekommen habe. Ich glaube, niemand anders würde auf die Idee kommen, irgendwie Meldestelle dazu zu sagen. Also wir nehmen dann diesen Beitrag in die Debatte auf. Ich weiß nicht, dass das, egal wie akkurat es ist, glaube ich, es ist ein bisschen zu verkrustet, um sich am Ende durchzusetzen.
Das ist schon sehr amtsdeutsch.
So als Begrifflichkeit. Mhm. Sehr bürokratisch, ja, sehr amtsdeutsch, genau. Ja. So, nächste Kapitelmarke bitte. Denn Jan schreibt zu Folge 57. Hallo Cyril und Timeless. Also Punkte für Jan, er hat uns beide gegrüßt. Da ihr in der letzten Folge zu Activity Pub wiederholt nach Feedback gefragt habt, gebe ich doch gerne auch meinen Senf dazu. Ich denke, das Wort, das Cyril bei Minute 14, Sekunde 53 sucht, ist Galionsfigur. Ich erinnere mich, dass ich ja gefragt hatte nach
Figurehead.
Figurehead, ja. Mhm. Ne? Und ich weiß noch nicht mehr, was du mir vorgeschlagen hattest. Ich habe die Folge erst vor einer Woche, genau, Aushängeschild hattest du vorgeschlagen. Genau. Wie gesagt, Galionsfigur schlägt Jan vor, sorry. Wikipedia nennt im deutschen Artikel von Figurehead auch Frühstücksdirektor.
Was eigentlich noch besser wäre. Genau. Nehmen wir das.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit irgendwie eine Konnotation verbinden kann. Wenn ich das Wort Frühstücksdirektor jetzt ohne weiteren Kontext vorgelegt bekommen würde, dann wüsste ich, glaube ich, nichts damit anzufangen. Ist das vielleicht so eine Generationssache? Ich weiß es nicht.
Das könnte durchaus sein. Ich werde es mal kurz nachschlagen, aber es ist auf jeden Fall ein super Wort.
In der Mail von Jan, das war ein Abenteuer, die zu lesen. Ich habe in dem Zusammenhang festgestellt, dass ich nicht so wirklich für den Empfang von GPG-verschlüsselten Mails eingerichtet war. Und das dann da ein bisschen roundabout Sachen erfordert hat, ja. Aber ja, wir müssen, glaube ich, irgendwann mal über GPG reden und über vielleicht UX von Mailverschlüsselung. Ich weiß nicht, vielleicht geht das hier auch zu tief. Das könnten wir beim Penta-Radio irgendwann mal machen. Wer weiß. So, letzte Kapitelmarke hier. Wir haben noch nicht wirklich ein Feedback bekommen, sondern eine Mail. Und zwar ein Vorschlag für einen Gast. Und das finde ich ja grundsätzlich interessant. Ich kann da nicht über alles referieren, was die IT zu bieten hat. Also wenn irgendjemand ein Thema mitbringen möchte, vor allem so aus dem Hardware-Winkel, fände ich das ja grundsätzlich interessant. Die Mail beginnt mit, und ich werde hier nicht ganz zitieren, ich habe hier jetzt Namen rauszensiert. Die Mail beginnt mit: Hallo Herr Majewski. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, dass ich hier nicht mit meinem Nickname angesprochen werde. Da fehlt schon mal der Stallgeruch. Ich möchte Ihnen einen spannenden Gast für Ihren Podcast vorschlagen. Und wie gesagt, also habe ich grundsätzlich nichts dagegen, aber dann gucke ich so unten hin und stelle fest, mit freundlichen Grüßen, dann halt der Name, Communications Executive bei einer PR-Agentur. Die Sache ist natürlich, wenn ihr jetzt eure PR-Agentur vorschickt oder wenn die von selber irgendwie tätig wird, weil die wahrscheinlich on Retainer ist, also halt einfach langfristig engagiert, dann gehe ich davon aus, dass es sich hier um Native Advertising handeln wird. Nicht nur mag ich das nicht, sondern wenn ich damit jetzt irgendwie anfange, solche Gäste anzunehmen, kommt mir am Ende das Finanzamt und glaubt, dass hier noch Gewinnabsicht bestünde. Nein, danke. Also wenn ihr irgendwas Cooles erzählen wollt, weil ihr die Technik cool findet und dazu was zu sagen habt, meldet euch gerne auf dem bekannten Kanal, die Mailadresse, die im Impressum auf der Webseite angegeben ist. Und ja, ansonsten Cold Calls, diese Art von PR-Agenturen, brauchen wir bitte in Zukunft nicht weiter.
Das war deutlich.
Dann fangen wir jetzt mit der tatsächlichen Folge an.
Halt, ich muss noch um ein Feedback bitten. Das ist mir jetzt gerade so hochgekommen. Die Frage wäre, finden unsere Zuhörerinnen dieses Feedback-Format besser? Also das ist ja jetzt ungefähr so die Sorte Logbuch-Netzpolitik, wo es teilweise Folgen gibt, wie zum Beispiel auch jetzt die gerade aktuelle, in der irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde nur über Feedback gesprochen wird. Oder aber, es gibt ja noch die andere Variante, wie es Geschichten aus der Geschichte zum Beispiel macht. Die machen ja so extra Feedback-Folgen. Die sammeln also Feedback und dann wird das, wenn sich genug angesammelt hat, in einer Extra-Folge ausgestrahlt. Die manchmal, glaube ich, sogar die regulären Folgen ersetzt. Da bin ich mir gar nicht sicher, wie das genau gemacht wird. Aber da könnte man sich ja auch mal dazu äußern, ob man das so besser findet oder in einem Extra-Format.
Gut, ich würde dazu sagen, dass natürlich das jetzt so ein bisschen eine Ausnahme war. Bis jetzt hatten wir noch nicht vier Feedbacks mit einmal. Bis jetzt war es immer nur eins. Und dann haben wir es halt als eine Sache gemacht, weil irgendwie eine Folge für 5 Minuten Gespräch rauszuhauen, finde ich mir auch so ein bisschen merkwürdig, wenn normalerweise die Folgen irgendwie eine Stunde 30 sind. Aber natürlich, wenn die Informationen, wie ihr das haltet, ist natürlich trotzdem interessant für zukünftige Briefschwelle.
Genau. Dann fangen wir mit der regulären Folge an, oder?
Los geht's. Oh Romeo, warum denn Romeo? Verleugne deinen Vater, deinen Namen. Willst du das nicht? Schwör dich zu meinem Liebsten. Und ich bin länger keine Capulet.
Hör ich noch länger? Oder soll ich reden?
Dein Name ist nur mein Feind. Du bliebst du selbst und wärst du auch kein Montagu. Was ist denn Montagu? Es ist nicht Hand, nicht Fuß, nicht Arm noch Antlitz. Oh, sei anderen Namens. Was ist dein Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften. So Romeo, wenn er auch anders hieße, er würde doch den köstlichen Gehalt bewahren, welcher sein ist ohne Titel. O Romeo, leg deinen Namen ab und für den Namen, der dein selbst nicht ist, nimm meines ganz.
Ich nehme dich beim Wort, nenn liebster mich, so bin ich neu getauft und will hinfort nicht Romeo mehr sein.
Wer bist du, der du von der Nacht beschirmt, dich drängst in meines Herzens Rat?
Mit Namen weiß ich dir nicht zu sagen, wer ich bin. Mein eigener Name, teurer heilge Wirt, weil er dein Feind ist, von mir selbst gehasst. Hätte ich ihn schriftlich, so zerriss ich ihn.
Mein Ohr trank keine 100 Worte noch von diesen Lippen, doch es kennt den Ton. Bist du nicht Romeo, ein Montagu?
Nein, Holde, keines, wenn dir eins missfällt.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Privitanie, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Privitanie an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Das ist die Folge 58.
Ja, definitiv nicht das erste Mal, dass wir gerade das Intro gehört haben.
Willst du jetzt schon spoilern?
Irgendwann müssen wir mal eine Outtakes-Folge haben. Wir haben, glaube ich, noch nicht allzu viele, aber so ein paar eventuell schon.
Ja, es gibt schon ein paar gute auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob du das sammelst, aber gut.
Nee, nicht aktiv.
Genau, wir sehen, zwischen Romeo und Julia gab es Probleme, was die Namen angeht. Das ist so ein Problem. In der Computertechnik gibt es ja diesen altbekannten Witz. Es gibt nur zwei schwierige Probleme in der Computertechnik, in der IT. Wie man Dinge benennt, wie man Caches invalidiert und eins daneben Fehler. Soll es heute um Namen gehen. Oder im weiteren Sinne um Identifier. Also, oder IDs einfach kurz. Eindeutige Kennzeichen zur Unterscheidung gleichartiger Objekte oder Individuen. Das ist ja so eine Sache, die im Software-Design immer wieder auftritt, dass man einmal natürlich Dinge benennen muss in irgendeiner Form, sei es halt irgendwie Programme brauchen einen Namen oder Funktionen oder sowas, wenn man irgendwie eine Struktur aufbaut und jetzt irgendwie sagen muss, wie heißt eigentlich diese Funktion hier, was ist das eigentlich, was die macht? Und natürlich, wenn man irgendwie Daten verarbeitet, die irgendwelche Objekte beschreiben oder halt Objekte heißt jetzt in dem Fall auch Individuen, sowas wie Personen oder Tiere und so weiter und so fort, dann ist halt die Frage, wie man diese Objekte oder Akteure irgendwie identifizieren kann. Dafür braucht man halt Identifier.
Und, aber da nimmt man doch einfach Nummern, oder nicht?
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube, es hätte viel weniger Konflikte zwischen Romeo und Julia gegeben, wenn sie einfach 17 und 35 gehießen hätten.
Ja, okay.
Aber ich glaube, es gibt so eine gewisse kulturelle Abneigung dagegen, Menschen mit Nummern zu bezeichnen. Also das ist natürlich etwas, was im bürokratischen Umfeld vorkommt. Ich meine, irgendwie auch zum Beispiel auf Arbeit habe ich eine Personalnummer und die kenne ich relativ gut, weil ich die jeden Tag ungefähr 10-mal irgendwo eingeben muss, um mich anzumelden bei Dingen. Das ist natürlich so eine Sache, aber ja, der Mensch an sich möchte ja seine Individualität durchaus zum Ausdruck bringen und dann kommen halt solche Namen zum Einsatz, wie halt Romeo oder Cyril oder Timeless. Und ja, damit ist man also schon in diesem Minenfeld-Identifier für Menschen drin, ne, was wir hier so als ersten kleinen Einstieg reingeben, bevor wir uns dann angucken, wie man Identifier tatsächlich im allgemeinen Falle so umsetzen kann. Wie würde man also Menschen identifizieren können? Und da gibt es einen wunderschönen Artikel dazu hier, den ich hier verlinkt habe, beziehungsweise das hier ist schon gar nicht der ursprüngliche Artikel, der war von Kazumios von 2011, glaube ich, oder so. Das hier ist eine Antwort von 2018, ein bisschen ausgeführt, das Thema. Aber der ursprüngliche Artikel heißt Falsehoods Programmers Believe About Names. Also falsche Annahmen oder einfach Falschaussagen, die Programmierer über Namen glauben, also über das Thema Namen. Und der ursprüngliche Post war, 2010 war der ursprüngliche Post, war einfach quasi so 40 Stichpunkte, also so einen Satzaussagen, so, es geht hier so los mit People have exactly one canonical full name, also Menschen haben genau einen einzigen vollen bürgerlichen Namen, dem sie irgendwie unterwegs sind die ganze Zeit und das geht dann immer so weiter, also auch zum Beispiel sowas wie People's names do not change, also die Namen von Leuten ändern sich nicht, das kann man sich sofort überlegen, wenn man jemals irgendwie geheiratet hat oder so, dass das ja nicht stimmt. Und dieser Artikel, den wir hier verlinkt haben, der ist ein bisschen detaillierter in dem Sinne, dass er Beispiele gibt für alle möglichen Sachen. Zum Beispiel, was sich Namen nicht ändern, werden hier auch noch andere Beispiele gegeben. Sowas nicht nur wie die Heirat, zum Beispiel auch, dass Katholiken manchmal einen mittleren Namen annehmen bei der Konfirmation. Beziehungsweise heißt das dann Konfirmation oder heißt das erste Kommunion oder
bei
sowas?
Bei Katholiken ist es die Firmung oder die Kommunion, ja.
Die Firmung. Na, Kommunion ist doch das ist doch das Ritual, das Abendmahlritual im Gottesdienst, oder nicht?
Ich bin ja in einem protestantischen Gebiet aufgewachsen, deswegen weiß ich sowas alles nicht.
Dann ist es die Firmung. Wir müssen das, glaube ich, rausschneiden.
Weil ist zu peinlich?
Ja, ist sicher zu peinlich.
Firmung. Heute produzieren wir Outtakes, sehr gut.
Die Fortführung der Taufe und bildet zusammen mit dieser und der Erstkommunion die Sakramente der christlichen Initiation. Also Firmung und Kommunion ist richtig.
Ja. Der Artikel ist auch in dem Sinne relativ schön, weil diese Liste von Punkten ist dann auch immer so, hier ist eine Aussage, die gemacht wird und dann so die nächste Aussage ist, okay, du glaubst vielleicht, dass das nicht stimmt, aber hier, diese Sache wird definitiv stimmen, weil so nach diesem, die Namen von Leuten ändern sich nicht, kommt dann so, okay, die Namen von Leuten ändern sich, aber nur zu einem bestimmten, Terminen, die ganz klar aufzählbar sind. Also halt zum Beispiel, dass man halt sagen kann, sowas wie halt eine Hochzeit, eine Kommunion oder sowas. Und
ein Papsttum. Das Antreten eines Papsttums.
Genau, auch das. Ne? Aber das können wir nämlich auflisten. Und dann ist hier ein Beispiel, dass es in Thailand lange Zeit üblich war, offenbar. Ich weiß jetzt nicht, ob das heute immer noch der Fall ist, um, wenn man irgendwie Unglück erfährt und dieses Unglück irgendwie abwenden will. Also quasi irgendwie wahrscheinlich mit den Dämonen entkommen, die anscheinend auch nach dem Telefonbuch gehen oder sowas. Ja, so ist halt, das kennt man ja, wie das geht. Oder zum Beispiel, dass so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs irgendwie erstaunlich viele Leute den Nachnamen Hitler abgelegt haben. Das ist wohl auch eine Sache, die passiert ist. Ich erinnere mich so dunkel, dass es 2014 oder sowas, als irgendwie der Islamische Staat, der damals als ISIS firmierte, in Syrien groß in den Nachrichten war, dass dann irgendwie ein Friseurladen sich umbenannt hat, der ISIS hieß, weil offenbar die Kunden das nicht verstanden haben, dass das eine Referenz auf den ägyptischen Gott ist und nicht auf die Terroristen, die gerade erst neu aufgekommen waren.
Ja, das ist halt auch immer schwierig, ja.
Also solche Sachen können auch passieren. Also man sieht, Namen sind eine schwierige Sache. Das geht ja bis dahin, dass dann auch in dieser Liste so der Punkt aufkommt, so ganz am Ende so, Leute haben überhaupt Namen oder sowas, ne?
Das ist schon eine falsche Grundannahme, okay.
Ja, genau. Wobei da durchaus die Beispiele werden dann so ein bisschen obskurer. Also da ist dann hier so ein Beispiel referenziert worden, eine isolierte Kultur, in der keine Personen Namen haben, sondern alle sich nur mit relativen Bezeichnungen beschrieben haben, sowas wie die älteste Schwester meiner Mutter. Aber das ist dann, kann man dann natürlich auch sagen, gut, wenn das jetzt um Programmierer geht, es ist vielleicht einigermaßen akzeptabel, wenn ich einen Online-Shop programmiere, dass ich nicht solche isolierten Kulturen irgendwie abdecke mit meinem Bestellformular. Die werden, glaube ich, andere strukturelle Probleme haben, bevor es irgendwie um die Namen geht, was irgendwie Zugriff auf diesen Online-Shop angeht. Aber ist eine Sache, über die man sich Gedanken machen sollte. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, so langsam aus den Zeiten raus, wo man schon mit der Eingabe von Umlauten in irgendwelchen Online-Shop-Formularen Probleme hatte. Aber wenn ich im Ausland was bestelle, gebe ich meinen Straßennamen doch sicherheitshalber ohne Umlaut ein.
Interessante Frage, ja. Okay.
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, fällt mir auf, dass in 3 von 5 Adressen, die ich im Laufe meines Lebens hatte, Umlaute drin sind. Also das ist irgendwie ein bestürzend häufig dafür, dass es eigentlich nur 4 Zeichen sind in dem deutschen Alphabet mit, ja, in dem Sinne 30 Buchstaben. Also wenn man die 26 Buchstaben plus die 3 Umlaute und das SZ nimmt. Aber gut.
Ja, ach Gott, Umlaute und SZ, ne? Also das ist halt schon ein Riesenproblem für irgendwie englischsprachige Leute. Die wissen überhaupt nicht mehr, was das bedeuten soll.
Die wissen nicht mal, wie sie das tippen sollen.
Ja, das ist, ja, kommt noch dazu, stimmt. Ja.
Aber natürlich, ein Name als Identifier läuft ja in ein völlig offensichtliches Problem schon dadurch rein, dass der nicht eindeutig ist. Also das klassische Beispiel ist dann sowas wie Michael Schmidt. Davon wird man in Deutschland wahrscheinlich Hunderte haben. Und selbst wenn man innerhalb derselben Firma ist, kann das durchaus sein, dass man da irgendwie mehrere hat, die so heißen. Da muss man dann gucken. Ich hatte ja mal so einen Vorfall, da hatte ich gelacht und ich werde jetzt einen anderen Namen wählen, um da die Identität der entsprechenden Person nicht rauszugeben. Da war jemand, nehmen wir einfach mal den Namen Arno, in unserem Team halt eine Person, die irgendwann einmal eine Mail bekommen hat, wo der Schreiber der Mail so meinte, ja, ich hatte irgendwie hier in der Kaffeeecke irgendwie ein total interessantes Gespräch mit einem Kollegen, von dem ich nur weiß, dass er Arno heißt, aber ich hatte den Nachnamen nicht mitbekommen und dem würde ich halt gerne nochmal irgendwie weiter das Gespräch fortführen und ich konnte jetzt halt nicht rausfinden, welcher Arno das ist, deswegen habe ich jetzt einfach mal eine E-Mail an alle Arnos dieser Firma geschrieben und da dachte ich dann auch so, das wäre eigentlich ein total witziges System, wie man die Leute miteinander in Kontakt bringen kann, dass man einfach solche Mailinglisten einrichtet, nach Vornamen sortiert. Also, dass ich dann halt irgendwie mit allen Stefans der Firma schreiben könnte, wenn ich das irgendwie wollte. Würde wahrscheinlich dann nicht funktionieren, weil dann wieder Leute irgendwie ganz alleine sind, die halt irgendwie einen selteneren Nachnamen haben oder sowas. Ja, so oder Leute, dann halt so natürlich andererseits irgendwie bestimmte Listen werden dann halt einfach ziemlich voll, wenn man halt so einen Allerweltsnamen hat. Ich glaube, Stefan ist jetzt auch nicht irgendwie der mega seltenste Name auf der Welt.
Nee, sicher nicht. Und wenn man dann einen im Unternehmen hat, der Tormund heißt oder irgendwie sowas.
Ja, ne? In der Biografie von Linus Torvalds meinte er so, dass zumindest zum Zeitpunkt, wo er die Biografie geschrieben hat, es nur 28 Menschen auf der Welt gab mit dem Nachnamen Torvalds, weil der von seinem Großvater eingeführt wurde. Der hieß Torvald oder der Urgroßvater hieß Torvald und daraus haben sie dann einen Nachnamen gemacht, was zu dem Zeitpunkt schon mittlerweile nicht mehr so richtig üblich war. Deswegen ist das quasi, war da mal ein neuer Vorname gespawnt worden, so Mitte des 20. Jahrhunderts, neuer Nachname.
Linus Torvalds ist ein, welche Nationalität hat der?
Finnisch.
Okay. Weil ich dachte zum Beispiel ich glaube in Island sei das noch üblich, dass man als Nachname den Vornamen des Elternteils trägt.
Ja.
Okay, gut.
Deswegen heißen Isländerinnen alle Dottir am Ende, weil das halt Tochter heißt. Und
ja, genau.
Isländer alle Son, glaube ich, ne? Also so Gunnarsson.
Ja, so halt Svensson, Jensson.
Ne? Ja, genau.
Genau.
Ich meine, das ist ja ein Namenspattern, das ist ja durchaus im Skandinavischen ein bisschen weiter verbreitet, aber die Isländer ziehen das, glaube ich, bis heute durch. Während das in anderen skandinavischen Ländern mittlerweile auf dieses normale Namensschema eingependelt ist, was wir so aus dem normalen Verkehr kennen.
Ja, okay.
Aber gut, wir sehen auf jeden Fall, Name ist kein hinreichend eindeutiger Identifier, wenn man jetzt quasi auf Computerebene irgendwie eine Person eindeutig identifizieren wollte. Das wird auf jeden Fall in Probleme reinlaufen. Deswegen gibt es dann, ja, zum Beispiel bei deutschen Behörden ist es üblich, da ein Tupel zu nehmen, also eine Gruppe von mehreren verschiedenen Werten. Und dieses Tupel besteht aus Name, Geburtsdatum und eventuell Geburtsort. Das kennt man ja auch so für gewöhnlich, dass dann in welchen Formularen so drin steht, irgendwie Lieschen Müller, geboren 1. Juli 2017 in Hamburg oder sowas. Und das ist dann die Annahme, dass das ein hinreichend stark identifizierender Datensatz ist, dass das dann nicht dieselbe Person, ja, dass das nicht zwei Personen gleichzeitig identifiziert. Ich habe hier auch so ein Beispiel verlinkt, wo das nicht der Fall war, wo dann mal eine Person namens Katja, ich sehe hier gerade nur Katja in der URL, deswegen gucke ich gerade nach, Katja Reimann, geboren am 13. Oktober 1980, zieht nach Berlin, will sich dort anmelden und die Behörden so, nee, sie wohnen doch schon seit 20 Jahren hier und dann hat sich herausgestellt, dass da schon eine andere Person des gleichen Namens und Geburtsdatums ist. Ja, Geburtsort war da irgendwie derselbe, aber das hat irgendwie die Behörden trotzdem hinreichend verwirrt und ich glaube, das Problem hat sich auch nur dadurch gelöst, dass irgendeine von beiden dann weggezogen ist.
Okay. Ist natürlich so ein ganz klassisches Ding für so zum Beispiel Vollmachten oder sowas, ne? Da ist ja immer so diese Dreierkombination recht präsent, ja. Okay.
Ja. Genau, also das ist, wie es Behörden so machen. Das ist ja auch eine Sache, die noch so ein bisschen drin ist in der Art und Weise, wie die Bürokratie der deutschen Regierung funktioniert, dass es eben kein einheitliches Personenkennzeichen gibt. Also es gibt sowas wie die Steuernummer, die das ganze Leben hindurch gelten soll oder stabil sein soll. Das kann ich nun bestätigen als Freiberufler, das stimmt auch nicht. In dem Moment, wo ich eine freiberufliche Tätigkeit angemeldet habe, wurde mir eine neue Steuernummer zugewiesen. Also das ist irgendwie noch was anderes. Oder war das diese Steueridentifikationsnummer, die mir gleich bleibt? Das kann natürlich auch sein.
Ich denke, das ist die Steuer-ID, die gleich bleibt und die man auch relativ bald nach der Geburt schon bekommt. Oder teilweise vorher glaube ich nicht. Aber mit Anmeldung der Geburt oder mit Meldung der Geburt gibt es, glaube ich, die Steuer-ID.
Ich glaube, vorher wird es schwierig, weil die ja noch nicht wissen, wie viele Personen das dann werden.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Ja, da kannst du recht haben, ja.
Gut, dann ist das diese Steuer-ID. Aber das ist ja auch beschränkt, dass das nur für Steuerfragen verwendet wird und nicht für andere Sachen, was dann wieder so Abgleiche erfordert. Und das ist auch eine Sache, die oftmals kritisiert wird, als irgendwie, dass man die Bürokratie da vereinfachen sollte, aber dass es diese Trennung gibt zwischen, dass man eben nicht irgendwie allen Menschen eine Nummer gibt, die allen Behörden bekannt ist, ist ja, kann wahrscheinlich ein Verfassungsrechtler besser beantworten, aber ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Erfahrung von verschiedenen diktatorischen Systemen auf deutschem Boden des 20. Jahrhunderts geschuldet und der allgemeinen Skepsis gegenüber staatlicher Übergriffigkeit, die so ein bisschen in Deutschland deswegen noch verhaftet ist.
Mhm, ja.
Um jetzt mal eine ganz diplomatische Antwort zu formulieren, ohne mit dem Thema wirklich tief drin zu stecken.
Sehr an der Oberfläche gekratzt, ja.
Ja. Wenn man jetzt natürlich irgendeine Firma ist oder irgendein Programmierer, der quasi auf der grünen Wiese irgendwo anfangen kann vielleicht und kann jetzt sich überlegen, ich muss jetzt irgendwie Benutzerkonten oder sowas darstellen, also halt auch irgendwie einen Datensatz, der irgendwie einer Person zugeordnet ist, dann stellt sich also diese Frage auch. Und ja, ich werde wahrscheinlich nicht anfangen, solche unscharfen Identifikatoren wie bürgerliche Namen oder Geburtsdatum oder sowas zu machen. Das ist ja zum Beispiel auch schon das Problem, dass man ein Geburtsdatum eigentlich gar nicht erheben will, weil es dafür keinen dringenden Verwendungsgrund gibt. Und das ist ja nach Datenschutzgrundverordnung dann zustimmungspflichtig, kann der entsprechende Benutzer also einfach verweigern. Und das heißt, man hat dann so im Wesentlichen drei Optionen.
Moment mal, wo ist das unerheblich oder nicht zu verwenden?
Na, du sollst persönliche Daten nur erheben, wenn du einen sachlichen Grund dafür brauchst, die zu verarbeiten. Und ich glaube nicht, dass du einen sachlichen Grund hast, ein Geburtsdatum zu verarbeiten, wenn es nur darum geht, eine Person zu identifizieren, also einem Benutzerkonto zuzuordnen. Dadurch, dass es halt gangbare Alternativen gibt, die nicht persönliche, die nicht so persönliche Daten verwenden.
Hm. Okay, also wenn es nicht alterskritisch ist, wäre das egal. Okay, ja, verstehe.
Ja. Hm. Also ja, es gibt halt Fälle, wenn man eine Altersprüfung machen muss, dann macht man das halt zurzeit dadurch, dass man ein Geburtsdatum erhebt oder vielleicht auch eine Personalausweisnummer oder sowas, um das gegenzuprüfen, ja. Was da für Informationen kommen. Aber das ist ja durchaus bei den meisten Stellen, wo man Personen identifiziert, nicht der Fall. Also wenn ich ein Streaming-Abo abschließe, dann würde ich ja nicht mein Geburtsdatum eingeben, sondern das Naja, da würde halt in den Geschäftsbedingungen stehen, sie müssen halt so und so viele Jahre alt sein und es wird aber dann einfach eine Geschäftsfähigkeit angenommen, im Wesentlichen bis zum Beweis des Gegenteils.
Ja,
oder
okay,
halt, wenn ich einen Webshop bestelle, ne, da wurde ich noch nie nach meinem Personalausweis gefragt, wenn ich irgendwie ein Handtuch bestelle oder sowas.
Ist jetzt eine interessante Frage, ne? Also gerade bei so Streaming-Anbietern, da ist es ja so, da gibt es ja schon diese Alterseinstufungen für verschiedene Filme.
Ja.
Und da wird ja schon abgefragt.
Da wird das dann abgefragt, weil es da einen sachlichen Grund gibt.
Genau, dass man da das Geburtsdatum eingibt und dann kann man irgendwie Filme bis 16 oder 18 oder was auch immer gucken. Okay.
Ja. Hm. Das ist ja bei Steam auch so, wenn ich irgendwie ein Spiel kaufen möchte, was ab 18 ist oder mir die Store-Seite davon ansehen will, dann muss ich da auch nochmal mein Geburtsdatum bestätigen.
Ja,
aber gut, man kann jetzt auch dazu sagen, dass das relativ laissez-faire implementiert. Also wenn ich da einfach behaupte, 80 Jahre alt zu sein, wird das, glaube ich, auch keiner mitbekommen.
Willst du etwa sagen, das ist so wie bei den dänischen Hoppelwestern-Seiten, wo man einfach auf Weiterklicken kann?
Ja, genau. Ich bestätige jetzt definitiv, dass ich hier das entsprechende Alter erreicht habe. Räusper, räusper. Und wir wissen ja alle, dass Jugendliche notorisch rechtschaffen sind und das nie machen würden.
Ja, die haben ja gar keinen Grund dazu.
Mhm. Genau.
Okay.
Nee, wir haben so im Wesentlichen drei Optionen, wie wir Benutzerkonten machen können. Das sind wahrscheinlich auch Optionen, die alle schon mal irgendwo im Laufe des Lebens erlebt haben. Die eine Sache, ja, was du jetzt schon suggeriert hast, wir anfangen, fortlaufende Nummern. So quasi der erste Benutzer ist einfach die Nummer 1 und der zweite die Nummer 2 und der 300 Milliardste dann halt die Nummer 300 Milliarden und so. Ich glaube, das einzige so richtige Beispiel davon, wo ich mich dran erinnern kann, war meine ICQ-Kontonummer. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ich sehe, du erinnerst dich.
Ja, nee, nicht wirklich, aber ja, okay.
Tatsächlich, meine ICQ-Kontonummer kenne ich immer noch. Ich weiß nicht, ob man sich da überhaupt noch anmelden kann. Wenn, dann hätte ich auch das Passwort dafür nicht mehr. Aber die Nummer hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt, so wie irgendwie diverse Telefonnummern, die ich in der Zeit irgendwie aus dem Kopf kennen musste, weil Telefone damals noch nicht so geil waren.
Mhm.
Vorteile von so einer einzelnen Nummer ist natürlich, die ist im Speicher super kompakt darstellbar. Das sind irgendwie, solange ich weniger als 4 Milliarden Menschen durchzählen will, ist das im Prinzip nur 4 Byte. Also richtig schön super kompakt. Ist auch ein robustes Pseudonym. Also ich brauche im Zweifel zwar wirklich nur die Nummer, ich brauche nicht irgendwie einen bürgerlichen Namen dazu. Das, wenn ich mich bei so einem Dienst anmelde und der Dienst sagt dann, cool, du bist jetzt hier der Nutzer 187, kann ich halt ab sofort anderen Leuten sagen, hallo, ich bin der Nutzer 187 und die wissen nichts anderes über mich als das, wenn ich dann irgendwann eventuell die Benutzerdatenbank da wegkommt und dann noch andere Sachen drinne stehen.
Mhm.
Das ist dann bei den anderen beiden Sachen eher so weniger der Fall, wie wir dann gleich sehen werden. Nachteil so ein bisschen, da ergibt sich ein Datenleck quasi automatisch, nämlich das Alter des Kontos wird immer relativ deutlich sichtbar. Also wenn halt jemand wie die Nummer 1 ist, dann weißt du, das ist im Prinzip der Erfinder des Dienstes oder der CEO der Firma, die das irgendwie installiert hat oder so, oder der Admin. Und wenn da halt irgendwie eine Nummer vielleicht in den Hundertern oder Tausendern hast, dann bist du irgendwie einer der allerersten gewesen, die auf der Warteliste waren. Und wenn du halt irgendwie dann daneben halt die Nummer 300 Milliarden hast, dann bist du halt wahrscheinlich eher spät zu der Party dazugekommen. Wodurch dann ja auch eventuell so ein Status verbunden wird mit solchen kurzen Nummern, dadurch, dass es halt eine Rarität aufweist.
Ja, guter Punkt. Ist natürlich so der klassische Datenbankansatz, ne? Primärschlüssel halt einfach.
Ja. Naja, Primärschlüssel heißt ja erstmal nur, das ist eine Spalte, mit der du eindeutig identifizieren kannst. Also halt im Prinzip alles,
ja.
Was alle diese Identifier würden sich als Primärschlüssel eignen.
Mhm.
Wie gesagt, halt ist halt dadurch sinnvoll, dass das auch zum Beispiel relativ einfach automatisch dargestellt werden kann. Du kannst jetzt im Datenbanksystem einfach sagen, das da drüben, diese Spalte mit Zahlen ist mein Primärschlüssel und generiere einfach automatisch Werte dafür. Und dann zählt das Ding halt einfach hoch, wenn neue Datensätze angelegt werden.
Aber stimmt, das ist was, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass man dann anhand der Nummer erkennen kann, wie zeitig jemand dran war. Hm, okay.
Ja. Das ist ein Statussymbol, was dann auch einen durchaus auch zum Angriff von, zum Ziel von irgendwelchen Hackern haben möchte, wenn die irgendwie eine kurze Nummer klauen möchten und weiterverkaufen möchten. Ist dann halt das Konto im Zweifelsfall ein lohnenderes Ziel als eher mit einer 8- oder 9-stelligen Kontonummer.
Merkwürdig.
Ich weiß nicht, ob das bei ICQ damals schon passiert ist, aber bei Twitter-Namen ist das auf jeden Fall passiert, dass dann irgendwie Twitter-Namen, also Konten von Leuten, die, wo die Account-Namen ein oder zwei Zeichen hatten, die werden häufiger Ziel von Phishing und anderen Hacking-Angriffen und so weiter.
Okay, ja.
Und das kommt dann zu der zweiten Kategorie, was oder zu der zweiten Option, die man anwenden kann, wenn man Benutzer identifizieren will. Das ist ein frei bewählbarer Benutzername, so wie das halt zum Beispiel bei Twitter der Fall ist. Also, dass man bei der Anmeldung einfach sagt, gebe jetzt hier einen Benutzernamen ein und dann sieht man halt, ist der noch frei oder nicht. Da muss man halt irgendwie so lange irgendwie raten, bis man was findet. Oder vielleicht ist man auch wieder früh genug da gewesen, dass man einfach seinen gewünschten Benutzernamen machen konnte. Das hat dann natürlich auch wieder den Vorteil, ja, natürlich ist es weiterhin eine Pseudonymität möglich. Also ich muss mich halt nicht unbedingt unter meinem bürgerlichen Namen anmelden. Ich kann da auch Cyril reinschreiben. Wie gesagt, wenn der Name halt frei ist. Ist auch relativ eingängig dadurch. Ne? Das sind halt tendenziell Namen, die sich die Leute selber wählen und die dadurch auch tendenziell was damit zu tun haben, was für eine Identität die sowieso schon haben. Also für dich, wenn ich dir jetzt irgendwie sage, dass irgendwie mein Benutzername Cyril ist oder meinetwegen irgendwie Cyril 57, dann ist das für dich wahrscheinlich einfacher zu merken, als wenn ich dir nur sage, mein Benutzername ist 5783 9468. Das
ja.
ist halt einfach eine greifbarere Sache. Nachteiliger, wie ich es gerade schon eben so die Parallelen quasi gezogen habe bei den fortlaufenden Nummern, ist belohnt auch wieder so ein bisschen die frühe Registrierung, weil halt die kurzen Namen natürlich am Anfang als erstes weggehen und es fördert dann vielleicht nicht so, naja, vielleicht auch so zu einem gewissen Maße, was die fortlaufenden Nummern hätten, dass man irgendwie versucht wäre, am Anfang ganz viele Konten anzulegen, die kleine Nummern haben, um die dann später gewinnbringend zu verkaufen, wenn das mal eine Ware ist, die begehrt ist. Und so ist das bei den freiwilligen Benutzernamen tendenziell auch, dass man solch sogenanntes Name-Squatting fördert. Also Squatting einfach, dass man sich irgendwo erstmal hinsetzt, also halt so in so ein, das Squat an sich ist ja so eine Gymnastikübung, wo man in die Kniebeuge geht, genau, Kniebeuge auf Deutsch, ne?
Ja, genau.
Und eben quasi, dass man auf die Art und Weise quasi Platz einnimmt, also dass man einfach irgendwo hingeht und sich da irgendwie hinbeugt und oder hinsetzt und sowas, das ist, was dieser Begriff Squatting auszeichnet und in dem Fall halt, dass man quasi diesen Benutzernamen schon mal besetzt. Das habe ich auch definitiv gemacht, als damals zum Beispiel bei GitHub so die ersten Querelen aufgekommen sind und irgendwie es vielleicht so danach aussah, dass wir jetzt vielleicht in größerem Maße Leute von GitHub weggehen und zu GitLab hingehen, habe ich dann dement gesagt, ich gehe jetzt mal zu GitLab hin und registriere mir einfach mal meinen normalen Benutzernamen, damit ich ihn habe, nur für den Fall das. Ja. Und das heißt natürlich im Zweifelsfall, jemand anderes, der diesen Namen haben wollte, kann den dann nicht mehr verwenden, auch wenn diejenige Person im Zweifelsfall aktiver wäre. Ja, kann man alles so und so sehen. Ist halt wie immer mit so einer begrenzten Ressource, um die wird sich dann halt gestritten.
Ja, gibt's ja auch so Sachen, dass dann wirklich halt Leute fremde Namen squatten. Entweder, um sie zu verkaufen oder weil sie Teil der Community dieser Menschen sind und die freihalten wollen, dann sagen, hier, ich hab den mal gesquattet und willst du den haben? Oder sowas, da gibt's irgendwie so ziemlich alles, ja.
Das gibt's ja auch zum Beispiel bei Domains. Es gab mal so eine richtig, also es gibt ja eine lange Zeit war es so, dass es bei Domains quasi eigentlich nur die Länderdomains gab und so ein paar Spezialfälle, aber grundsätzlich waren alle Domains irgendwie .de, die im deutschsprachigen Raum relevant sind und vielleicht .com. Und dann irgendwann sind die Fluttore aufgegangen und Leute konnten alle möglichen Top-Level-Domains registrieren, also die letzten Elemente von der Domain. Ich weise auf unsere DNS-Folge, das dürfte, glaube ich, Folge 18 gewesen sein. Ich habe heute nicht meine Folgenliste zur Referenz aufbereitet.
Wir haben auch noch eine DNS-Detail-Folge.
Ja, genau, das meine ich, Folge 18.
Ja, okay. Hm.
Und da war es dann halt möglich, beliebige Top-Level-Domains zu registrieren. Also natürlich nicht, dass man einfach, dass einfach aller mögliche Quatsch geht, sondern man muss dahin gehen, irgendwie 200.000 Euro oder sowas einwerfen und halt die entsprechende technische Infrastruktur dafür bereitstellen. Aber dann gab es dann so einen gewissen Goldrausch, dass plötzlich alle möglichen Domains möglich waren und eine Top-Level-Domain, die angemeldet wurde, war .sucks. Ja, also halt das englische Wort to suck im Sinne von halt ist scheiße. Und das hat dann zu so einem gewissen Goldrausch geführt, dass dann Leute hingegangen sind und haben gesagt, ich registriere jetzt einfach irgendwelche Markennamen unter dieser Top-Level-Domain und verkaufe das dann an die Marken zurück, so nach dem Motto, man stelle sich vor, man geht zu BMW und sagt, hallo, ich habe bmw.sachs registriert, ihr wollt doch sicher nicht, dass ich da eine Internetpräsenz aufbaue, kauft mir die Domain mal bitte ab. Naja,
ja, ist ein Geschäftsmodell.
Das ist ein Geschäftsmodell.
Das ist moralisch nicht einwandfrei, aber im Prinzip spricht da nichts dagegen.
Das ist, kann man so und so sehen. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich, je nachdem, welchen Konzern das jetzt gerade trifft, wird es dann Leute geben, die dann sagen, ja, die können ruhig mal ein bisschen was zahlen, aber naja, das ist...
Ja, so viel zum Thema Moral, ne?
Ja, ich weiß nicht. Ich hätte irgendwie als... Ich hätte als Iana wahrscheinlich einfach diese Punkt-Sachs-Domain abgelehnt, aber wahrscheinlich irgendwie die Iana ist auch eine... Ist auch davon abhängig, dass da irgendwie Geld reinkommt und irgendwie so 200.000 Euro würde ich auch nicht ablehnen, im Zweifelsfall, ne?
Könntest du dir vorstellen, dass die IANA sagt, komm, wir machen jetzt mal die .sachs Top-Level-Domain und dann gehen wir zu allen Großkonzernen, von denen wir uns selbst auch dann die Domains
Ach,
registriert
haben?
Und
das wäre natürlich auch noch was.
Ich würde das jetzt nicht ausschließen.
Nochmal durch so eine Briefkastenfirma in Liechtenstein irgendwie durchgeschleift, damit das nicht so einfach zurückzuverfolgen ist.
Ja, genau.
Genau. Herzlich willkommen zu Verschwörungstechnologie-Podcast. Nee, davon haben wir schon genug. Genau, wir hatten fortlaufende Nummern, wir hatten frei wählbare Benutzernamen und die dritte Variante, die ja eigentlich immer mehr Verbreitung findet, ist einfach E-Mail-Adressen. Gerade wenn man sowas wie Online-Shops hat und sowas, bei einem Online-Shop werde ich mir keinen Benutzernamen ausdenken, weil ich ja auch, weil der nicht gebraucht wird, um mich irgendwie gegenüber anderen Benutzern zu identifizieren oder sowas, sondern ich möchte mich da irgendwie nochmal eine Woche später anmelden können, um irgendwie das Rücksendeformular auszufüllen oder so ein Kram. Und deswegen ist da die klassische Identifikationsmethode einfach die E-Mail-Adresse. Denn ja, die braucht man sowieso, damit man eine Rechnung verschicken kann, damit man Nachfragen stellen kann als Kundensupport und sowas. Und das ist ja hinreichend eindeutig. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache. Man muss halt so ein bisschen drauf gucken, dass halt Benutzer, dass E-Mail-Adressen so ein bisschen das gleiche Problem haben wie bürgerliche Namen halt auch. Die können sich halt auch ändern im Laufe der Zeit. Also zum Beispiel irgendwie auch Personen können den Zugriff auf ihre E-Mail-Adresse verlieren. So ein klassisches Beispiel ist eine E-Mail-Adresse, die von der Universität ausgegeben wird und dann beendet man das Studium. Und das E-Mail-Konto wird dann zugemacht, sobald man exmatrikuliert wird. Oder man hat vielleicht auch eine E-Mail-Adresse von der Firma verwendet und wechselt dann die Firma oder wird entlassen und was nicht alles. Und denkt in dem Moment nicht dran, dass man auch noch irgendwelche Adressen in 50 Online-Shops ändern muss, wenn man da irgendwie gerade damit beschäftigt ist, die Beschäftigung zu beenden. Und kommt dann im Zweifel zwar nicht mehr ran, ja, da muss man halt ein neues Benutzerkonto anlegen. Und das hat dann hoffentlich nicht allzu viele Nachteile. Dadurch, dass es natürlich nicht an normalen bürgerlichen Namen gebunden ist, hat man halt auch eben nicht den Umweg, dass man sagen kann, ich lege hier nochmal beim Personalausweis vor und kann damit legitimieren, dass diese Person mit der anderen E-Mail-Adresse tatsächlich dieselbe Person ist.
Hast du eine Ahnung, bei wie vielen Diensten man tatsächlich die E-Mail-Adresse wechseln kann? Weil ehrlich gesagt ist das doch bei vielen eigentlich das primäre Identifikationsmerkmal, oder?
Die Sache ist, ich habe es noch nie probiert. Ich habe im Prinzip noch meine erste E-Mail-Adresse, für die bezahle ich auch mittlerweile Geld, obwohl das nominal ein Freemail-Anbieter ist, weil mir halt bewusst ist, dass das halt wirklich einen hohen Wert hat, wenn ich das Ding verliere.
Ja.
Das ist ja auch nicht nur so eine Sache von, dass ich an irgendwelche Online-Konten damit gebunden bin, sondern zum Beispiel irgendwie der ganze Code, den ich im Internet rumliegen habe, der als Open Source rumliegt, da stehen Copyright-Notizen dran, wo ich mittels meiner E-Mail-Adresse identifiziert bin. Und halt mit dieserjenigen welchen.
Okay, ja. Da hat man sich schon so ziemlich eingeschossen über die Jahre, ne? Fällt mir auch gerade auf. Okay.
E-Mail ist so eine erstaunlich zentrale Infrastruktur, weswegen ich das auch grundsätzlich für unglaubwürdig halte, wann immer Leute sagen, jetzt diesmal wird E-Mail aber tatsächlich abgeschafft und durch irgendwas anderes ersetzt. Nee.
Auf der anderen Seite ist es natürlich dann trotzdem erstaunlich einfach, sich eine Wegwerf-Mail-Adresse zu klicken, ne? Also das ist halt... Ja. Also, ich weiß nicht, wie viele ich davon habe. Sehr viele. Die Mehrzahl schon wieder vergessen wahrscheinlich.
Ja. Ja. Genau, das ist, wie man Menschen identifizieren kann. Man hat hier also offensichtlicherweise die Wahl zwischen ja, Pest und Cholera. Ein anderer Nachteil noch bei E-Mail-Adressen, die muss man an für sich auch vertraulich behandeln. Also die kann man eben nicht einfach verwenden als Identifikator, den man anderen Benutzern anzeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, halt ein Forum oder sowas habe, dann habe ich nicht die Option, Leute einfach mit ihren E-Mail-Adressen zu identifizieren, denn ja, dann ist halt die Kommunikation der Benutzer untereinander nicht nur auf das Forum beschränkt, sondern die können sich dann gegenseitig auch per E-Mail auf den Sack gehen, auch wenn man das vielleicht nicht haben wollte. Mhm. Also ja, das muss man eigentlich, ja, muss man vertraulich behandeln. Das ist ja auch ein persönliches Datum gemäß Datenschutzgrundverordnung. Vorteil, wie gesagt, wird seltener vergessen als eine Nummer oder ein frei wählbarer Name und enthält da doch implizit eine Kontaktmöglichkeit. Also sobald ich eine E-Mail-Adresse habe für ein Benutzerkonto, heißt das, meine Supportabteilung kann diesen Benutzer in irgendeiner Form erreichen. Oder zumindest kann man hoffen, dass da eine Erreichbarkeit besteht und dann halt sagen, wenn Sie jetzt hier auf diese E-Mail innerhalb von einem Monat nicht antworten, dann gehen wir davon aus, dass wir Ihr Konto schließen können.
wird ja auch öfter mal gemacht, wenn irgendwelche Geschäftsbedingungen aktualisiert werden und sowas. Jetzt gerade irgendwie gestern hat irgendwie Google hier wieder rumgeschickt auf allen möglichen meinen E-Mail-Adressen, dass wieder irgendwelche Nutzungsbedingungen aktualisiert wurden und ich das doch bitte alles sehr genau lesen soll, die 100 Seiten Juristerei-Jargon, der da drin steht.
Natürlich. Und das hast du natürlich getan.
Natürlich. Ich habe das definitiv nicht einfach nur weggeklickt. Das sind jetzt natürlich Menschen. Und wir haben auch noch andere Arten von Objekten, die wir identifizieren wollen. Wenn man sich so ein Programm intern anguckt, ja, meistens wird man in irgendeiner Form irgendeine Datenbank oder sowas haben. Oder selbst wenn man auch nur ein Dateiformat hat und man möchte daran irgendwie Dinge identifizieren, muss man halt eben solche Identifikatoren haben, also solche IDs. Und so im Wesentlichen sind das die Optionen, die wir jetzt gerade schon so ein bisschen beschrieben haben. Na gut, E-Mail-Adressen haben jetzt irgendwie beliebige Objekte nicht. Also wenn ich jetzt eine Webseite habe und will irgendwie die Verweise, die da drin sind, irgendwie identifizieren, dann werde ich die wohl nicht mit E-Mail-Adressen identifizieren können. Aber denen kann man auch Namen geben und sich dann darauf beziehen. Das ist, wie man in einer Seite hin und her springen kann, dass ein Anker einen Namen hat und ein anderer Anker kann auf diesen Namen verweisen. Dann ist es halt einfach wiederum ein frei wählbarer Text im Prinzip, beziehungsweise mit bestimmten syntaktischen Einschränkungen frei wählbar. Oder man hat halt wiederum Nummern. Das ist natürlich das Einfachste. Also fortlaufende Nummern, wie hier schon gerade gesagt, ist eine super Option. Eben dadurch, dass es so schön kompakt darzustellen ist im Speicher, wie gesagt, 4 Byte oder 8 Byte oder sowas, ist sehr kompakt. Was gerade, wenn man so viele Kreuzreferenzen hat, dann halt den Speicherverbrauch im Rahmen hält gegenüber den anderen Optionen, die wir noch gleich sehen werden. Und eben, ja, hochzählen ist so eine Sache, die absolut trivial umzusetzen ist. Also irgendwie eine Zahl um 1 erhöhen ist relativ fundamental. Und in meisten CPUs irgendwie eine Aktion, die einen einzigen CPU-Zyklus braucht, so auf eine Art und Weise, wie das kaum eine andere Aktion braucht. Das ist so günstig wie kaum was anderes. Ein Nachteil ist, dass man immer so eine automatische Grenze drin hat. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade schon gesagt, so 4 Byte oder 8 Byte für so eine Zahl. Wenn man zum Beispiel 4 Byte hat, also 32 Bit, heißt das, man hat maximal 4 Milliarden Objekte, die man so durchnummerieren kann. Und dann kommt man halt an eine Grenze ran. Ich habe hier so ein Beispiel verlinkt, das habe ich schon einige Male gesehen. Hier war das bei der Schachwebseite chess.com, dass die 2017 mal kurzzeitig auf iPads nicht mehr verfügbar war, weil offenbar die Zahl von Spielen, die auf dieser Webseite gespielt wurde, irgendwann über die 4-Milliarden-Grenze rübergekommen ist und die Spiele wurden halt fortlaufend durchnummeriert. Und ja, die hatten offenbar schon alle möglichen Clients darauf angepasst, dass es jetzt halt mit 64-Bit-Zahlen weitergeht, aber die iPad-Version haben sie noch nicht rechtzeitig aktualisiert bekommen. Deswegen ging es dann halt einfach nicht mehr. Hier ist dann auch in der Diskussion, die dann hier darunter folgt, was wir hier verlinkt haben, ist auch wieder der Bezug auf das Jahr 2000-Problem, was ja auch so ein bisschen eine ähnliche Analogie ist, dass man da halt einfach nicht genug Stellen verwendet hat, um eine Jahreszahl darzustellen. Also diese Probleme kommen immer wieder in leicht anderen Variationen wieder auf.
Ja, klar. Also so das klassische irgendwie vollgelaufen, ja.
Ja, das klassische Überlaufproblem. Ein anderer Nachteil mit fortlaufenden Nummern ist, wenn man ein verteiltes System hat, ich verweise auf die Folge 27, also wenn man zum Beispiel eine Datenbank hat, die an mehreren Stellen, auf mehreren Rechnern oder an mehreren Prozessen gepflegt wird, dann muss es in irgendeiner Form entweder eine zentrale Vergabestelle für diese Nummern geben, die halt zentral irgendwie diesen Zähler hochzählt und darauf aufpasst, dass halt nicht zwei Seiten gleichzeitig raufgucken und sagen, oh, die letzte Zahl war 7, dann vergebe ich jetzt die 8 und tun das gleichzeitig für mehrere Datensätze. Entweder muss man das an eine zentrale Stelle delegieren, dann hat man aber wieder so einen zentralen Fehlerpunkt, wo es dann eben nicht verteilt ist. Oder man braucht irgendeinen zweifelsfall aufwendigen Konsensalgorithmus. Ich meine, das hatten wir ja beschrieben, in der Folge 27 hatten wir den Raft-Algorithmus vorgestellt, zum Beispiel davon. Aber ja, am besten wäre natürlich, wenn man gar keinen Konsensalgorithmus bräuchte, wenn einfach jede Seite selber irgendwelche Identifier sich ausdenken könnte und die kollisionsfrei wären. Und das klingt jetzt nicht nur wie ein Wunschtraum, das ist eine Sache, die es tatsächlich gibt. Die nennt sich UUID oder Universally Unique Identifier, also universal eindeutige Identifikatoren.
Die sind spezifiziert. Das ist das, was eine Festplatte macht, oder?
Nee.
Nee?
Wo, auf welche Stelle von der Festplatte beziehst du dich jetzt?
Haben nicht Festplatten Partitionen UUIDs?
Ach so. Ja, wenn du ein GPT hast, also ein Global Unique Identifying Partition Table, dann hast du sowas, ja.
Mhm, okay.
Das ist tatsächlich richtig und ja, hat dieselbe Motivation. Was eine UUID ist, spezifiziert ist das Ganze in RFC 4122, ist die Idee, wir machen nicht nur 32-Bit und wir machen auch nicht nur 64-Bit, sondern wir machen 128-Bit.
Und wenn man das dann macht, hat man so viele mögliche Werte, dass man im Prinzip Zahlen aus diesem Bereich einfach zufällig wählen kann und hat eine wirklich absurd geringe Kollisionswahrscheinlichkeit. Das ist ja wieder so mal der Fall von der Exponentialfunktion, was man sich vielleicht nicht so greifbar macht. Aber wenn man nur so hört, 32 und 64 und 128 Bit, denkt man so, dass es halt irgendwie 128 Bit ist viermal so viel wie 32 Bit, aber das ist halt die Anzahl von Stellen. Aber wie viele Werte man dann hat, ist halt so unfassbar viel größer. Ich habe jetzt irgendwie nicht spontan nachgeguckt, aber das ist wahrscheinlich, da können wir wieder so einen Vergleich ziehen zu irgendwie, wie viele Atome es im beobachtbaren Universum gibt oder so ein Kram. Ich glaube, das ist irgendwie 2 hoch 200 oder sowas.
Es ist halt so, dass sich die Anzahl der möglichen Kombinationen mit jedem einzelnen Bit verdoppelt.
Ja.
Ne? Das muss man dabei immer bedenken.
Wie gesagt, 32 Bit waren 4 Milliarden Optionen. Und dann macht man halt davon 96 Verdopplungen, also von 4 Milliarden auf 8 Milliarden auf 16 Milliarden und das halt nochmal 94 Mal weiter. Dann ist man bei so fantastisch riesigen Zahlen, die menschliche Vorstellungskraft übersteigen. Und dementsprechend kann man ausrechnen, wenn man irgendwie, man müsste irgendwie, um überhaupt eine sinnvolle Kollisionswahrscheinlichkeit zu haben, müsste man halt irgendwie Millionen von Jahre lang jede Nanosekunde irgendwie einen Identifier würfeln, damit man irgendwann vielleicht mal zufälligerweise 2 gleiche kriegt. Das ist so die grundsätzliche Idee bei diesen UUIDs. Wenn man die als Textform dargestellt sieht, gibt es da so ein Standardformat, das ist eben in diesem RFC 2122 beschrieben. Diese Darstellung ist als Hexadezimalzahl in Gruppen von 8, 4, 4, 4 und 12 Stellen getrennt durch Bindestriche. Wir haben ja ein Beispiel in den Shownotes zu sehen. Also man sieht, das ist ja eine Hexadezimalzahl, also mit den Ziffern 0 bis 9 und A bis F. Und dann eben 4 Bindestriche sinnfällig platziert, dass es eben diese Unterteilung in 5 ungleich große Gruppen gibt. Mhm. Und in dem Fall, man kann dann sehen, in dem dritten Block ist die erste Ziffer ist die Formatvariante. Das ist ja in dem Fall eine 4. Und das zeigt dann, dass es wirklich einfach eine zufällig gewählte UUID ist. Also da sind alle Ziffern zufällig, außer eben dieser 4, die angibt, dass es halt eine zufällige UUID ist. Es gibt dann auch noch andere Formate, wo dann irgendwie sowas berücksichtigt wird, wie dass der Zeitstempel mit reingerechnet wird, um dadurch eine Eindeutigkeit zu erreichen und sowas. Oder dass zum Beispiel die aktuelle Netzwerkadresse des Computers mit reingenommen wird in die Berechnung, um zu vermeiden, quasi um noch die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass verschiedene Computer dieselben UUIDs vergeben, aus Versehen. Selbst wenn der Zufall nicht so gut sein sollte. Heutzutage eigentlich hat sich diese UUID 4 großflächig durchgesetzt. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal was anderes gesehen habe in modernen verteilten Systemen. Und der Grund ist eben genau, wenn man in verteilten Systemen unterwegs ist, braucht man keine Koordination bei der Vergabe. Es kann einfach jeder, der einen Datensatz anlegen möchte, kann so eine UUID einfach würfeln und die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine Kollision eintritt, also dass 2 Datensätze dieselbe ID verwenden, ist halt faktisch ausgeschlossen. Ist eine Sache, die man als Designer nicht berücksichtigen muss.
Es ist also auch keine Kollisionsprüfung vorgesehen bei irgendwie Erstmeldungen oder sowas?
Naja, die Sache ist halt, du sagst halt bei Erstmeldung, das geht davon aus, dass es eine Erstmeldung gibt. Und das geht zum Beispiel zu dem Festplattenbeispiel zurück, dass dort die Partitionen mit UUIDs referenziert werden, ist eben dem geschuldet, dass Festplatten sich auch zwischen Rechnern hin und her bewegen können. Das ist vielleicht jetzt bei eingebauten Festplatten nicht so häufig der Fall, aber zum Beispiel bei USB-Sticks ist das absolut der Fall. Da muss man dafür sorgen, dass diese Partitions-ID nicht nur jetzt gerade auf dem Rechner eindeutig ist, sondern auch auf allen Rechnern, wo sie zukünftig angesteckt wird.
Mhm, ja.
Deswegen kommt dort eine UUID zum Einsatz. Und insbesondere auch deswegen, weil halt auch dieser Schritt zu 128-Bit da nicht so einen großen Nachteil erzeugt, weil es einfach nicht so viele Festplattenpartitionen gibt, dass das irgendwie ein großartiges Problem wäre.
Okay, bei IPv6 Link-Local-Adressen, da ist es ja so, dass man mit dem 64-Bit-Präfix sich dann ein 64-Bit-Suffix bildet oder eine 64-Bit-Adresse. Und theoretisch ist es in der Spezifikation auch vorgesehen, dass man dann nochmal eine Kollisionsprüfung macht, indem man mal ins Netzwerk reinruft, gibt's mich schon.
Ja, da haben halt 64-Bit-Zufälligkeit und das ist halt schon wieder deutlich weniger.
Ja, da hast du natürlich auch recht, ja. Okay. Hm.
Ich überlege gerade, wir hatten in einem älteren System auf Arbeit, hatten wir Identifikatoren, die auch auf ähnliche Weise gewählt wurden. Die hatten 10 zufällige Buchstaben oder Ziffern. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, 26 Buchstaben, 10 Ziffern. Ich weiß nicht, ob es noch Einschränkungen gab, aber sagen wir mal 36 und das hoch 10. Was ist denn das in Relation zu, wie viele Bits sind denn das? Das sind so ungefähr 50 Bits. Oder 51 Bits. Und da haben wir tatsächlich im Laufe der Lebenszeit des Systems einmal eine Kollision gesehen.
Okay, gut, das ist dann doch ausreichend Unwahrscheinlich, ne?
Naja, ja, das ist dann, halt, das war natürlich in dem Moment sehr verwirrend.
Ja gut, aber wenn man dann von 128-Bit ausgeht, dann stimmt es ja, natürlich genau, ne? Wieder, ne? Dann ist aber es wirklich sehr unwahrscheinlich.
Bei 64-Bit hat man dann nicht so viel Puffer, wie man eigentlich gerne haben wollen würde.
Okay.
Deswegen ist dann da eine Kollisionsprüfung angebracht. Also man kann natürlich auch bei UUIDs eine Kollisionsprüfung machen, wenn neue Datensätze in eine bestehende Datenbank aufgenommen werden. Aber ist häufig nicht Teil des Designs. Eben halt, wie gesagt, weil es halt auch diese Erstprüfungen nicht immer einen sinnvollen Zeitpunkt gibt, wann das stattfinden kann, aufgrund der Art und Weise, wie die Systeme verteilt sind.
Ja, aber wenn du jetzt gerade zum Beispiel von USB-Sticks sprichst, ne? Also ich meine, die Anzahl von neuen Partitionen, die täglich erzeugt werden, die ist ja schon massiv. Ja, also so ein USB-Stick irgendwie, den formatiere ich, dann kriegt ihr eine neue UUID. Oder täusche ich mich da?
Also kann durchaus passieren, dass das tagtäglich irgendwie Größenordnung Millionen passiert.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, ob das, jetzt wo ich so kurz drüber nachdenke, so wie so ein Kopfversuch, eine Fermi-Schätzung zu machen, fällt mir das irgendwie schon ein bisschen schwer. Weil ich glaube, die meisten Endanwender werden USB-Sticks und sowas einfach nie formatieren. Die werden halt die Daten weglöschen, die auf der bestehenden Partition sind, aber halt irgendwie neu partitionieren eher selten. Aber das führt jetzt, glaube ich, hier zu weit.
Ja, okay. Das war nur so ein Gedanken. Mal drüber nachdenken, wie könnte es denn sein? Aber ja, okay. Gut.
Dann, ja, natürlich ein Nachteil gegenüber den fortlaufenden Nummern, die wir eben hatten, ist eben, wie gesagt, die fortlaufenden Nummern hatten halt den großen Vorteil, dass sie kompakt sind. UUIDs sind weniger kompakt. Insbesondere auch dadurch, weil die meistens nicht als 128-Bit-Zahl abgespeichert werden, sondern als Text. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass für 128-Bit-Zahlen in manchen Datenbanken keine gute Unterstützung drin ist. Das Größte, was halt für gewöhnlich so als eine Sache geht, ist eine 64-Bit-Zahl. Und 128-Bit-Zahlen sind, ja, ist nicht so weit verbreitet, dass es einfach geht. Und ja.
Ja, und dann ist es natürlich so, dass man die 128-Bit, wenn man sie dann doch mal irgendwann als Mensch eingeben muss, dann sind sie zu dem Zweck ja häufig als Hexzahlen kodiert, oder?
Ja. Ja, wie beschrieben, ja.
Ja, genau, aber das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man das in Hexzahlen, dann schrumpelt das ja dann doch deutlich zusammen vom zu schreibenden Text.
Ja, ich glaube auch, oder diese UUIDs sind nicht dafür gedacht, dass man die tatsächlich von Hand eingibt, also wenn überhaupt Copy-Paste.
Ja, das ist richtig, aber ich habe heute wieder das Erlebnis gehabt, dass ich eine Telefonnummer aus einer Telegram-Nachricht herauskratzen musste und das geht halt dann doch nicht ohne Stift und Papier.
Naja.
Oder ich habe es zumindest nicht hinbekommen.
Ja, also man kann es auf jeden Fall abschreiben und man hat auch mit der Menge von Ziffern, die man hat, nicht so das riesige Problem, dass man irgendwelche Fehler machen wird damit. Also ein klassisches Problem ist ja irgendwie, dass man 0 mit O verwechselt oder 1 mit I und sowas. Und diese, ich sag mal, pathologischen Paare hat man bei Hexadezimalzahlen noch nicht.
Ja, genau.
Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, Bitcoin-Adressen sind doch kodiert mit, die sind auch kodiert, also die sind ja eigentlich auch Zahlen quasi oder Public Keys, um ganz genau zu sein. Und die sind kodiert mit einer Textdarstellung, die alle möglichen Buchstaben und Zahlen und sowas verwendet, allerdings diese klassischen Paare ausschließt. Also 0, 1, I und O sind dort explizit ausgenommen aus der Kodierung, damit man da keine Übertragungsfehler macht, wenn man das von Hand abschreibt oder eintippt.
Okay, ja.
Also ist ja im Prinzip quasi, man wählt sich halt aus, welchen Zeichensatz man verwenden will, was dann halt in dem Fall halt quasi alle Zahlen und Buchstaben sind, die halt kollisionsfrei sind. Und dann macht man Übertragung quasi in die Zahlenbasis zu dieser entsprechenden Basis. Also wenn man meinetwegen 50 Zeichen hat, rechnet man die Zahl um in die Basis 50 und wählt dann halt die Ziffern entsprechend aus dem gegebenen Ziffernalphabet aus. Das ist ja, da kann man sich dann verschiedene Systematiken ausdenken. Zum Beispiel eine klassische Systematik dafür mit 64 Zeichen, also mit quasi 5 Bit pro Zeichen, ist Base 64. Hexadezimal eben hat halt 16 Zeichen und damit 4 Bit, die dargestellt werden können. Hatte ich jetzt gerade für 64 Bit 5 gesagt? Ich meine natürlich 6 Bit. So hat man halt verschiedene Möglichkeiten, wie man Sachen kodiert, aber das ist jetzt ja auch nicht der Punkt. Wie gesagt, das häufigste bei Identifying ist eben diese UUIDs. Ein anderer Nachteil übrigens, den man bei UUIDs hat, ist, dass man nicht so wirklich eine sinnvolle Sortierung hat. Dadurch, dass die zumindest in diesem Viererformat eben komplett zufällig erzeugt werden, heißt das halt, die Reihenfolge hat halt keinen intrinsischen Sinn in irgendeiner Form. Da gibt es dann so verschiedene andere Formate. Zum Beispiel, es gibt hier, was ich hier verlinkt habe, UUID Format 7, was aber nur ein Standardentwurf ist und kein tatsächlicher Standard. Und es gibt auch die ULIT, also Universally Unique Lexicographically Sortable Identifier, also halt ja ein UUID, die lexikografisch sortierbar ist.
Okay.
Also die man halt wie normalen Text sortieren kann
Und dann kommt es halt in die Reihenfolge, wie quasi in die Erzeugungsreihenfolge der UUIDs. Also die Ältesten kommen ganz vorne und die Neuesten ganz hinten. Dadurch, dass in dieser UL-Lit auch der Zeitstempel der Erzeugung eingeht auf eine sinnfällige Art und Weise.
Okay, ja.
Und das ist eine Eigenschaft, die man ja manchmal haben will, dass man irgendwie Datensätze zum Beispiel chronologisch sortieren kann, ohne großen Aufhebens. Das ist ja zum Beispiel der Grund, warum ich bevorzuge, dass wenn ich irgendwelche Daten ablege, ich das immer mit einem Zeitstempel vorne dran mache. Und natürlich im ISO-Format, der genau das ermöglicht, also dass ich irgendwie an meine Rechnung und sowas, dass da das Format, das Datumsformat gleich vorne ranschreibe. Also halt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier wäre das 2024-04-20. Das ist jetzt die maximal mögliche Datierung dieser Episode.
Ja.
So ist halt gleich so eine chronologische Ordnung drin in meinen ganzen Sachen, in meinen ganzen Unterlagen. Das geht zum Beispiel in meiner Ordnerstruktur, wo die ganzen gescannten Dokumente drin liegen, geht das bei mir bis 1995 zurück zu den ersten Schulzeugnissen.
Ja.
Und da hat man natürlich immer gleich einen schönen Überblick.
Das ist, um das nochmal zu sagen, haben wir zwar bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, aber hat natürlich den Vorteil, dass es automatisch sortiert. Das ISO-Format wird automatisch korrekt sortiert, ansteigend vom Ältesten zum Jüngsten.
Das hatten wir ausführlich besprochen in der Folge 16, Zeitdarstellung.
Ja.
Wir waren jetzt gerade schon bei den UUIDs, die so ein bisschen zufällig aussehen. Und wenn wir etwas machen wollen, was noch zufälliger aussieht, dann sind wir bei kryptografischen Prüfsummen. Die hatten wir in der Folge 4 besprochen. Wir referenzieren heute sehr viele alte Folgen. Das ist das, was zum Beispiel verwendet wird, um Passwörter abzulegen, beziehungsweise die eben halt die Prüfsummen von Passwörtern abzulegen, die Hash-Werte, um dann später, wenn man das Passwort nochmal sieht, eben zu sehen, dass man denselben Hash rausbekommt und damit eben die Identität des Passworts wiederhergestellt ist, ohne dass man das Passwort selber im Klartext irgendwie speichern musste. Und diese kryptografischen Prüfsummen kann man auch verwenden als Bezeichner, indem ich halt sage, ich gucke mir eine Datei zum Beispiel an, ich habe mir ein Stück Daten, was ich ablegen möchte, zum Beispiel hier irgendein Bild. Ich habe hier als Beispiel ein Bild rausgesucht, was ich mal in den Shownotes von einer alten Folge verwendet habe. Und dieses Bild jetzt hier natürlich, wie ich es verlinkt habe, habe ich das identifiziert durch die URL. Das ist halt, damit das Ganze im Browser aufgerufen werden kann. Also halt mit einem Uniform Resource Locator, quasi eine Anweisung, wie man diese Ressource finden kann, eben indem man das HTTP-Protokoll verwendet, mit dem entsprechenden Server redet und den nach einem bestimmten Pfad fragt. Und das ist halt eine Variante, wie man das identifizieren kann. Aber man könnte ja diese Bilddaten, also die tatsächlichen Bits, die tatsächlichen Nullen und Einsen, die dann übertragen werden vom Server zum Browser, um dann dieses Bild dann zur Anzeige zu bringen, könnte man auch identifizieren durch diese Prüfsumme oder durch eine Prüfsumme, je nachdem, welchen Algorithmus man verwendet, über diese Bilddaten. Und das habe ich hier auch als Beispiel dargestellt, dass man sich das mal angucken kann. Das wäre dann hier mit dem SHA-256-Hash, wäre das hier E68AE45 und es geht dann immer so weiter. Das sind, glaube ich, 64 Stellen in Hexadezimaldarstellung. Und das ist eine, naja, hinreichend eindeutige Darstellung dieser konkreten Bilddaten. Denn diese kryptografischen Prüfsummen haben ja genau die Eigenschaft, ich verweise wiederum auf die Folge 4, wo wir das ausführlich erklärt haben, und ich glaube auch auf die Folge 43, wo wir die kryptografischen Primitiven hatten. Die haben ja diese Eigenschaft, dass im Prinzip es nicht möglich sein soll, Kollisionen zu finden. Also dass man, wenn man zwei verschiedene Datensätze hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man dieselbe Prüfsumme erhält, ja, faktisch ausgeschlossen ist. Also null geht nicht, weil man halt sehr viel mehr mögliche Dateiinhalte hat, als man Prüfsummen hat. Aber dadurch, dass diese Prüfsummen in dem Fall halt 256 Bit haben, ist halt die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen noch viel unwahrscheinlicher, selbst wenn man es darauf anlegen würde, eine Kollision zu erzeugen mit zwei unterschiedlichen Dateiinhalten. Und wenn man also diese Einsicht gehabt hat, dass man halt einen Datenstrom durch seine kryptografische Prüfsumme bezeichnen kann, kann man daraus auch ein ganzes Speichersystem bauen. Das nennt sich dann Content Addressed Storage. Also dass die Adresse, unter der man einen Inhalt findet, quasi der Inhalt selber ist. Also dann halt natürlich nicht der Inhalt selber, weil das wäre dann nicht sehr hilfreich, sondern eben ein Identifikator eben durch diese kryptografische Prüfsumme.
Das funktioniert ausgezeichnet. Ich habe das gerade gemacht mit dem beschriebenen Bild.
Ja.
Also mit dem Bild aus den Shownotes. Hat natürlich das Problem, dass so irgendwie, sobald ich da das Bild beschneide oder irgendwie ein Pixel ändere, ist das hinfällig, ne?
Ja, das ist ja dann auch eine andere Datei.
Ja, genau.
Ja, das ist ja im Prinzip, das ist halt die Eigenschaft, die sich dann daraus ergibt. Also man hat halt eine Datei, stellt man halt da zum Beispiel durch ihre Prüfsumme. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, man zerlegt die Datei erst in einzelne Abschnitte und macht dann von denen die Prüfsumme und die Datei selber ist dann so eine Liste von Prüfsummen für die einzelnen Blöcke. Das kann man dann auch in entsprechend sinnfälligen Methoden machen. Das werde ich jetzt mal hier nicht ausführen, weil wir auch schon wieder fast bei einer Stunde sind.
wenn man sich dazu belesen möchte, ist der Begriff Rolling Checksum, den man sich angucken kann. Mhm. Sowas könnte man machen und dann kann man zum Beispiel auch sagen, Verzeichnisse sind quasi auch beschrieben durch eine Prüfsumme. Dadurch, dass der Inhalt einfach ist, die Liste von Dateien, die drin sind, mit den entsprechenden Dateiattributen und dann halt eine Referenz auf den Dateinhalt mittels der Prüfsumme. Und ja, dann braucht man im Prinzip halt quasi eine Datenbank, wo man eben nach einer Prüfsumme fragen kann und kriegt dann den entsprechenden Dateinhalt zurück. Das ist dann das grundsätzliche Speichermotiv oder das grundsätzliche Zugriffsmotiv, mit dem man in die Datenbank reingehen würde. Und dann hat man so ein Content Address Storage. Man kann dann auch eventuell noch so eine zweite Ebene von menschenlesbaren Identifiern rauflegen, die dann auf diese Content Address Storage Identifier raufgehen. Ein Beispiel, was dir bekannt sein wird, ist das Versionsverwaltungssystem Git.
Ja, genau.
Da ist eben genau das der Fall. Man hat halt, also Versionsverwaltung, wir hatten das mal ausführlich besprochen im Penta-Radio, das können wir noch verlinken. Das war im Juli 2020 oder 2021. Hat man mal über Git gesprochen als das Versionsverwaltungssystem. Die Idee da ist, dass man dieses Problem hat, man möchte irgendwie von einer Datei verschiedene oder von einem ganzen Ordnerverzeichnis und sowas, möchte man verschiedene Versionsstände verwalten. Also halt, man möchte irgendwann mal eine Version verfestlegen und die abspeichern und auf diese Version später Zugriff nehmen können, auch irgendwie Jahre später, wenn man irgendwie nochmal hunderte andere Änderungen gemacht hat, möchte man nachvollziehen können, welche Änderungen wann passiert sind und zu alten Versionsständen zurückgehen können. Und die Art und Weise, wie das in Git abgelegt wird, ist eben genau so. Man hat einen großen Speicher, wo Objekte abgelegt werden anhand ihrer, in dem Fall SHA-1-Prüfsummen. Und halt eine Datei ist halt einfach ihr Inhalt und ein Verzeichnis ist halt ein ist halt eine Liste von den Dateien, die drin sind, mit ihren entsprechenden Attributen und dann Referenzen eben auf diese Prüfsummen der Objekte von den Dateien oder halt von den Unterverzeichnissen, wenn es Unterverzeichnisse sind. Und dann ein Versionsstand ist dann ein Objekt, wo quasi drin steht, dieses Objekt wurde angelegt zu folgendem Termin von folgender Person und hier ist das Wurzelverzeichnis eben genauso wiederum mit so einer Prüfsumme als Referenz. Und dann kann man sich eben von diesen Commits, also von diesen Versionsständen runterhangeln in die Verzeichnisse und in die Dateien und so weiter und kann dann zum Beispiel auch relativ effizient sehen, wenn man zwei verschiedene Versionsstände vergleicht, dass ein Ordner einfach in beiden Seiten dieselbe Prüfsumme hat und man muss gar nicht weiter reingehen und sich die ganzen Unterdateien angucken. Man weiß einfach, dass diese ganze Struktur sich nicht geändert hat, weil die Prüfsumme auf dieser Ebene dasselbe ist.
Okay, ja.
Und das ist dann so eine relativ schöne Sache. Das ist im Prinzip die zwei großen Vorteile von solchen Content Address Storages sind, dass man im Prinzip automatisch so eine Art von Deduplikation bekommt. Also wenn zum Beispiel man so eine Social Media Seite hat und hier das neue Meme-Bild wird irgendwie von 10.000 Leuten gepostet, sofern die alle dasselbe Bild posten, ist das einfach dieselbe Datei. Die wird dann halt, kann dann halt im Zweifelsfall sehr effizient abgelegt werden, wenn man halt durch diese Berechnung der Prüfsumme quasi automatisch sieht, dass es 10.000 Mal dasselbe ist. Und das kann man relativ günstig prüfen. Man hat außerdem dadurch, dass man diese Prüfsumme verwendet, eben auch eine eingebaute Integritätsprüfung. Man könnte also zum Beispiel sagen, wir legen von jeder Datei sicherheitshalber 3 Kopien auf verschiedenen Festplatten ab. Und das liegt eben unter der Prüfsumme. Das heißt, wir können einfach ab und zu mal alle Dateien, alle Festplatten durchgehen und mal gucken, ob die abgelegten Daten zu den Prüfsummen passen. Wenn das nicht der Fall ist, ist das ein Zeichen dafür, dass eine Festplatte kaputt ist und ausgetauscht werden muss. Und dann kommt dann jemand, nimmt die Festplatte raus, tut eine neue rein und die füllt sich dann automatisch wieder auf, indem die anderen Kopien von den anderen Festplatten zurückgeholt werden, von denen man eben weiß, anhand der Prüfsummen, dass die noch intakt sind. Also da hat man eventuell, wenn man beim Design so ein bisschen sorgfältig vorgeht, einige sehr schöne Effekte, die man ja mehr oder minder automatisch bekommt daraus, dass man eben dieses Design hat. Nachteil eben, diese Prüfsummen sind nochmal deutlich sperriger, selbst als die UUIDs. Also ich hatte hier das Beispiel SHA-256 und wie dann Name das halt sagt, das sind 256-Bit, also nochmal doppelt so groß in der Stellenanzahl wie die UUIDs, die 128-Bit hatten. So, wir sind schon mal über einer Stunde, aber trotzdem eine Sache habe ich noch, die ich hier in das Thema Identifier mit reingenommen habe, denn das ist so eine Sache, die gerade bei Software so eine Sache ist, wie bezeichnet man eigentlich Softwareversionen? Also da sind wir bei dem Thema Versionsnummern angekommen. Also ich hatte eben gerade schon dieses Beispiel mit Git, dass man irgendwie verschiedene Versionsstände von einem Verzeichnis und sowas macht. Und Git ist hauptsächlich als Codeverwaltungssystem gedacht, also halt für den Code von Programmen, dass man die halt ablegt. Das besteht dann auch im Zweifelsfall aus mehreren Programmen, Code-Dateien, gerade bei größeren Projekten, wo man das dann halt nicht nur mit irgendwie 100 Zeilen Code zu tun hat, sondern eher so mit 1 Million Zeilen. Wäre es zu sperrig, wenn das alles in einer Datei ist. Das muss dann irgendwie ordentlich aufgeteilt sein in verschiedene Unterordner und Unterordner von Unterordnern. Und ja, dann hat man halt diese verschiedenen Versionsstände da irgendwie, diese verschiedenen, in dem Fall Commits, wie das bei Git heißt, also quasi, wo man sich mal festgelegt hat auf einen bestimmten Versionsstand. Und
man möchte dir eventuell noch irgendwie so einen menschenlesbaren Namen irgendwie geben. Denn wenn ich jetzt irgendwie nach außen kommuniziere und sage, hier, mein tolles neues Programm liegt jetzt vor in der Version E68, AE45, AC, DD, FAB und so weiter und so fort, das ist ja alles unhandlich. Damit können die Menschen nichts anfangen. Also ist man bei der Frage, wie man Versionsnummern darstellen kann. Mitunter ist es dann natürlich die ganz einfachere Variante. Ich zähle einfach wiederum hoch. Also ich habe irgendwie ein System, was nach jeder Änderung eine neue Version meines Programms baut und das zählt einfach hoch. Zum Beispiel hier, ich spiele ja öfter mal Satisfactory, so ein Spiel, wo man auf einem Alien-Planet eine Fabrik bauen muss. Und das ist zurzeit auch noch im Early Access, also das wird noch aktiv entwickelt, hat noch nicht eben die Version 1.0 erreicht. Also da sieht man halt die konventionellen Versionsnummern, zu denen ich gleich komme. Und da ist es aber so, wenn man das Spiel anmacht und das Spiel läuft, dann ist einfach oben in der Ecke immer so eine Versionsnummer, beziehungsweise um genau zu sein, eine Bildnummer. Also einfach eine fortlaufende Nummer, welche Version des Spiels das jetzt gerade ist. Die steht jetzt mittlerweile bei 230.000 irgendwas. Also man sieht, dass sind relativ viele Versionsstände zusammengekommen über die Zeit. Und dann irgendwie so alle 1.000 oder 10.000 Schritte kommt da mal eine neue Version quasi öffentlich raus, damit die Leute das irgendwie ausprobieren können. Und das ist ja zum Beispiel auch dadurch sinnvoll, dass man dann, wenn man irgendwie einen Fehler melden möchte, da haben die Entwickler halt eine Webseite eingerichtet, so einen Bug-Tracker, wo man also solche Bug-Reports anlegen kann. Und wenn man da halt reingeht und einen neuen Report anlegt, dann wird man halt danach gefragt, welche Version hast du hier gerade? Und ich sehe gerade hier, die neueste Version zum Zeitpunkt der Aufnahme ist 273.254. Das ist auch auf der ich heute am selben Tage hier gespielt habe vorhin. Und ja, wahrscheinlich werden sie intern mittlerweile schon bei 300.000 sein, weil die Entwicklung geht natürlich weiter. Aber so können die quasi auf einen Fehlerbericht drauf gucken und können halt verstehen, irgendwie, in welcher Version ist das jetzt aufgetreten. Und eventuell, wenn danach eine Änderung gemacht wurde, kann man das halt in Beziehung setzen, ob die Änderung was damit zu tun haben könnte oder nicht, ob die halt davor oder danach war und so weiter. Aber natürlich, ja, so eine Zahl wie 273.254 ist ein bisschen sperrig, deswegen hat sich ein anderes Format durchgesetzt. Das ist dieses Format, ja, was, wie man schon so kennt, so 1.0 zum Beispiel oder 2.0 und solche Sachen hat man öfter schon mal gesehen. Also, dass man so Zahlen hat, die mit Punkten getrennt sind. Ich hatte hier so als Beispiel sowas wie 1.7.10 könnte eventuell eine Versionsnummer sein. Das hat dann immer so verschiedene Interpretationen gegeben, was es inhaltlich heißt. Und hier ist ein Beispiel für einen Versuch, einen festen Formatstandard dafür zu etablieren, nennt sich hier Semantic Versioning, das habe ich hier verlinkt. Das ist so im Wesentlichen auch so ein Versuch zu dokumentieren, was es alles für mögliche Optionen gibt, was man so machen kann in seiner Versionsnummer. Aber hier wird das eingeführt mit der Idee, eben, dass man tatsächlich immer genau drei Stellen hat. Also wie halt zum Beispiel dieses Beispiel 1.7.10. Da wäre 1 die Major-Version, also die wie könnte man Major auf Deutsch übersetzen in dem Kontext?
Ich weiß nicht. Hauptversion.
Hauptversion, ne? Dann die 7 ist dann die Minor-Version, also Nebenversion. Und 10 ist die Patch-Version, also halt ja die quasi, wenn man noch ein Update oder sowas hinterhergeschoben hat. Und die Idee ist, eine Hauptversion ändert sich oder soll sich halt ändern. Das ist halt das, was dieser Standard vorschreibt oder versucht vorzuschreiben. Die Hauptversion soll sich ändern, wenn man Verhalten ändert auf eine abwärtsinkompatible Art und Weise. Also wenn man quasi Verhalten, was es einmal gab, irgendwie signifikant ändert oder entfernt oder sowas. Die Nebenversion, die meiner Version, soll sich ändern, wenn neues Verhalten hinzugefügt wird auf eine abwärtskompatible Art und Weise. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie ein Textverarbeitungsprogramm hat, was irgendwie 50 Funktionen hat, man fügt jetzt im Untermenü 17 noch eine 51. Funktion ein, dann ist das halt in dem Sinne abwärtskompatibel, weil die bestehenden Funktionen ändern sich nicht. Das wäre dann also was da an der Stelle eine Erhöhung ist. Und die Patch-Version, die ganz hinterste, sollte erhöht werden, wenn es nur Fehlerkorrekturen gibt, die den Funktionsumfang selber nicht ändern. Das war so ein Versuch, das irgendwie zu formalisieren, was irgendwie mit diesen Versionsnummern so ungefähr gemacht wurde. Und wenn man sich dann in diesen Semantic Versioning Standard reinliest, dann sieht man noch, dass ganz viele andere Sachen da noch mit dazukommen. Zum Beispiel gibt es ja auch dieses Schema, was man vielleicht schon mal gehört hat, Alpha und Beta und Gamma und so weiter. Also insbesondere Beta ist eine relativ lange Zeit mal im Sprachgebrauch geläufig gewesen. So in den späten 2000ern, frühen 2010er Jahren ist mittlerweile wieder so ein bisschen aus dem Endbenutzerbereich rausgefallen. Aber das sind so Vorversionen. Also wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel 1.0.0 Alpha, wäre das halt eine Version, die vor 1.0.0 kommt, die eine Entwicklungsversion auf dem Weg zu der 1.0.0 ist. Und eventuell kann man die noch dann unternummerieren. Also dann hat man vielleicht noch 1.0.0 Alpha 2 und Alpha 3 und Alpha 47 und was nicht alles. Da ist die Idee, Alpha bedeutet, man hat noch nicht alle Funktionen, die man haben will. Also man ist quasi noch in der richtig aktiven Entwicklungsphase drin dafür. Man hat sich eben einen Plan gemacht, was man alles in der 1.0.0 drin haben will. Und man hat noch nicht alles davon tatsächlich umgesetzt. Dann Beta heißt, man hat grundsätzlich alle Funktionen dabei, die man irgendwie haben will, aber man weiß noch nicht, ob das alles so richtig funktioniert oder ob das nicht noch alles irgendwie sofort in Flammen aufgeht, wenn man einmal irgendwie das Ganze schief anguckt. Das wäre dann halt, und das ist ja dann auch zum Beispiel der Begriff Beta-Test, was man dann vielleicht kennt, dass man eben an dem Punkt sagt, ich habe jetzt irgendwie alles umgesetzt, was ich eigentlich haben wollte, aber ich lasse es jetzt mal andere Leute testen, die dann gucken, wie schnell das alles in sich zusammenfällt, wenn sie da einmal irgendwie an der falschen Stelle mit dem Kugelschreiber rantippen. Und seltener verwendet Gamma ist dann die Version, die tatsächlich dann veröffentlicht werden kann. Also das war noch so aus der Zeit, als man dann tatsächlich irgendwelche Vorlagen schicken musste ins CD-Presswerk, um dann daraus die tatsächliche Veröffentlichungsversion zu machen. Das hat man natürlich heutzutage nicht mehr. Deswegen glaube ich, Gamma ist nicht mehr Verwendung. Es gibt eventuell noch so Release-Kandidat als Unterversion, also dass man Alpha, Beta und danach RC hat. Was dann so heißt, also eigentlich denken wir, dass es fertig ist. Wir lassen es noch mal irgendwie eine Woche rumliegen für den Fall, dass noch jemand irgendwie einen katastrophalen Fehler findet oder so.
Ist das nicht das, was man früher als Goldmaster bezeichnet hat? Zumindest bei Software?
Goldmaster ist das, was man ins Presswerk schickt, ja.
Ja, genau, ne? Okay.
Deswegen, also Gamma ist so eine Sache, die ich mal verwendet gesehen habe, aber nur sehr selten und eigentlich, ja, kaum.
Mhm.
Ich hatte mal so eine Sache gesehen, wo ein bestimmter Glitch in einem Videospiel, was aus Japan kommt, da gab es einen Glitch, der nur in der europäischen Fassung vorhanden war und nicht in der japanischen Fassung. Und da hatte sich dann die Person, die das auf YouTube gespielt hat und das dann kommentiert hatte, hatte sich so darüber gewundert, warum ist das ein Fehler, der in der Lokalisierung entstanden ist. Und dann hatte ich so drüber nachgedacht und war dann so zu der These gekommen, dass die Version, die quasi für den heimischen Markt war, also in Japan, dass das halt quasi, die konnte bis zum Veröffentlichungsdatum oder sehr kurz davor entwickelt werden, bis sie dann halt zum Presswerk geschickt werden musste. Hingegen die Lokalisierungsfassung war vielleicht ein früherer Entwicklungsstand, der dann nach Europa geschickt wurde zum Übersetzen und dann eben entsprechende Fehlerkorrekturen, die später erst passiert sind, nicht erhalten hat, wodurch dann eben dieser konkrete Glitch nur in der lokalisierten europäischen Fassung vorhanden war.
Okay, ja.
Genau, man sieht Versionsnummern, selbst wenn man es irgendwie nach Schema macht, ist das alles irgendwie ein Chaos. Und das Problem ist aber auch, ja, es gibt noch ganz viele andere Schemata, wie man sowas machen kann. Also zum Beispiel, wir bei uns auf Arbeit, wir haben relativ viele Komponenten, die gar nicht irgendwie veröffentlicht werden, wo irgendwie nicht großartig drüber geredet wird. Also wo man nicht sagen können muss, hier von dieser winzigen Unterkomponente, hier sind wir jetzt auf Version 1.7.81 und das muss jetzt irgendwas heißen, was diese Versionsnummern bedeuten. Da sind wir also davon ganz weggegangen, irgendwelche Versionsnummern uns auszudenken, sondern stattdessen ist das einfach, die Versionsnummer ist einfach der Timestamp, wann es gebaut wurde. Also halt quasi Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde von wann auch immer das entsprechende Programmpaket gebaut wurde. Und das ist halt die Version, die ausgerollt wird und dann über die entsprechenden Logdateien von dem Kompiliersystem kann man das dann zurückverfolgen, welche Version das jetzt tatsächlich war, die gebaut wurde zu dem Zeitpunkt. Oder man kann es einfach anhand dieses Zeitstempels irgendwie sich versuchen zu plausibilisieren, wenn diese Logdateien nicht vorhanden sein sollten. Und das ist auch so ein Motiv, was ja allgemein Verbreitung gefunden hat, dass man das halt einfach auf einem Zeitstempel basierend irgendwie in der Versionsnummer wählt. Oder halt zum Beispiel auf sowas wie Jahreszahlen oder Monatszahlen oder sowas. Du kennst vielleicht Ubuntu Linux. Da ist das ganz klassischerweise so, dass die als Versionsnummer zum Beispiel haben irgendwie, ja, ich glaube noch nicht jetzt aktuell, aber die nächste Version von Ubuntu, die jetzt rauskommt, ist 24.06. Also 24.06 und das ist halt einfach, weil es im Juni 2024 rauskommt, ist das halt die Versionsnummer.
Okay, ja.
Ich sehe, hier ist die Bemerkung von dir, die wir im Vorgespräch schon hatten, was wir eben schon erwähnt hatten, dass man das auch mit Dateien machen kann, was wir eben schon hatten.
Ja, genau, das haben wir da oben schon erwähnt. Ja.
Kann man natürlich, ja, kann man auch als Versionsnummer anwenden, wenn man jetzt irgendwie ein Dokument irgendwie pflegen wollen würde, und ist nicht in der Lage, ein ordentliches Versionsverwaltungssystem dafür einzusetzen oder auch meinetwegen die eingebauten Funktionen, die Office-Pakete dafür bieten, Änderungen nachzuverfolgen, dass das alles in derselben Datei abgelegt wird, dann könnte man halt auch sagen, man legt die Dateien jeweils ab mit so einem entsprechenden Zeitstempel drin und das ist dann halt auch wie eine Versionsnummer in dem Sinne.
Das ist besser als letzte Version, wirklich letzte Version, ultimativ wirklich letzte Version.
Und ja. Final 17.
Genau.
Ja. Ja, die jahreszahlbasierte Variante ist, glaube ich, auch so ein bisschen relativ gut, dass man da so ein bisschen versuchen kann, die Politik rauszuhalten, die Politik im Sinne von Firmenpolitik oder irgendwie das Marketing, weil das ist so eine Sache, die bei diesen klassischen Versionen dann irgendwann immer mal ein Problem ist, dass man, was ja dieses Semantic Versioning irgendwie besiegen wollte, dass man sagt, diese Zahl vorne soll sich eigentlich auch nur erhöhen, wenn man wirklich abwärtsinkompatible Änderungen macht. wo man halt beim Update wirklich aufpassen muss, damit ich halt als Endanwender sehen kann, irgendwie, hier ist ein Update von 1.7.10 auf 1.7.11, das heißt, das ist nur eine Fehlerbehebung, kann ich sofort installieren. Hier geht's auf 1.8.0, das heißt, okay, ich kann mal gucken, was es an neuen Funktionen gibt, und hier geht's jetzt auf 2.0.0, oh mein Gott, ich muss aufpassen, irgendwas könnte kaputt gehen dabei. Das ist ja das, was es inhaltlich aussagen soll. Leider kommt dann irgendwann die Marketingabteilung an und sagt, nee, also das ist ja irgendwie hier der wichtigste Release überhaupt und den müssen wir jetzt irgendwie 3.0 nennen. Obwohl das eigentlich inhaltlich gar nicht gerechtfertigt wäre, aber irgendwie, wenn der Kunde irgendwie sieht, es geht nur von 2.10 auf 2.11, dann ist er vielleicht nicht so versucht, so schnell zu updaten und unsere tollen neuen Überwachungsfunktionen zu installieren. Wenn wir das hingegen auf 3.0 ändern, dann denkt der Kunde, hier ist das irgendwie wichtig, man muss es sofort machen.
Ja, kann natürlich auch sein, man muss einen Milestone erreichen mit einer bestimmten Version und dann wird eben einfach die aktuelle Version so deklariert, ne?
Ja.
Oder solche Dinge. Was ich noch fragen wollte, bei dem Semantic Versioning spielt da auch Abhängigkeiten mit rein. Ich habe jetzt gerade das Beispiel gehabt, FreeCAD hat, ich glaube, in der aktuellen Stable-Version noch nicht das aktuelle Python implementiert.
Oh nein.
Also die haben irgendwie die Python-Version geändert und es gibt jetzt in den aktuellen, in den Entwicklungen befindlichen Versionen, ist das schon drin. Aber aufgrund dieses Mashups ist das jetzt irgendwie aus den Fedora-Quellen rausgefallen, FreeCAD.
Also FreeCAD, das CAD-Programm, also Computer Aided Design.
Ja, genau.
Hm.
Na, also das ist natürlich irgendwo im Sub-1-Bereich.
Ja, mein erster Instinkt wäre ja, das sollte den Nutzer eigentlich nicht interessieren, was da für eine Python-Version drunter ist. Also außer wenn das dann halt solche realweltlichen Konsequenzen hat. Aber naja, das ist auch, glaube ich, das, was der Semver-Standard dazu sagt. Was jetzt halt eine abwärtsinkompatible Änderung ist, obliegt der Einschätzung des Projektbetreibers.
Hm, okay.
Ist halt schwierig zu verallgemeinern, gerade eben mit solchen Sachen.
Ja, okay.
So, jetzt hat man gerade eben schon, wie das Marketing irgendwie solche Versionsnummern beeinflussen kann. Der richtig krasse Fall, den ich hier noch so als Beispiel habe, ist, wie das Marketing übernimmt einfach komplett die Versionsnummern. Und ich habe hier so als Beispiel die verschiedenen Produktnamen für Xbox-Versionen. Das ist ja die Spielekonsole von Microsoft, mit der sie Anfang der 2000er Jahre rausgekommen waren. Und die erste Xbox hieß halt einfach nur Xbox. Das ergibt schon irgendwie Sinn. Und dann kam halt die zweite Generation von der Xbox raus. Und dementsprechend wäre es halt sinnfällig gewesen, die Xbox 2 zu nennen. Das Problem war, dass Sony damals gerade mit der PlayStation 3 rausgekommen waren. Und die Marketingleute haben gesagt, nee, also wenn neben der PlayStation 3 die Xbox 2 steht, dann denken die Leute ja, dass die Xbox viel schlechter ist, weil die Zahl 1 weniger ist. Deswegen hieß die zweite Generation der Xbox dann Xbox 360. was einfach, ja, keinen weiteren Sinn hatte als das irgendwie. Eventuell ist das eine Call of Duty-Referenz, aber das ist eine andere Sache. Und die dritte Generation von der Xbox hieß dann Xbox One. Weil das
logisch.
Definitiv überhaupt nicht verwirrend ist. Und die vierte Generation der Xbox heißt jetzt Xbox Series X und Xbox Series S, je nachdem, welches Modell man wählt.
Ja,
also das
genau.
Ist alles komplett offensichtlich, wie man sehen kann. Das ist dann, das ist, warum Techniker nicht sich vom Marketing Versionsnummern vorgeben lassen wollen, weil dann kommt sowas dabei raus. Ich habe hier noch so als, ja, fast schon Rausschmeißer noch ein ganz anderes Alternativschema, und zwar Konvergenz. Wenn man sich die Versionsnummer von Tech anguckt, Tech hatten wir besprochen in der Folge 36, Tech ist darauf ausgelegt, dass es sich irgendwann einfach nicht mehr weiterentwickelt. Also das hat halt einen bestimmten Umfang und Donald Knuth lehnt das Konzept ab, dass diese Software einfach immer mehr Funktionen aufsammeln muss über die Zeit. Ich meine, man kann das erweitern mit entsprechenden Programmpaketen, aber Tech selber ist halt einfach fertig oder ist halt fertig angesehen. Es kann nochmal irgendwo ein Fehler gefunden werden, aber es geht wirklich nur noch um Fehlerbehebung und deswegen ist als Versionsschema gewählt, dass sich diese Versionsnummer immer weiter der Zahl Pi annähert. Also die steht jetzt halt gerade bei 3,14159 und die Versionsnummer entwickelt sich halt dadurch weiter, dass weitere Stellen dazukommen, wann immer eine Fehlerbehebung gemacht wird. Ja, was halt so ein bisschen diesem Trend entgegentritt, dass Software einfach ständig weiterentwickelt werden muss und ständig irgendwie was geändert werden muss. Das ist so eine Sache, die man beobachten kann, wenn man selber Open-Source-Software draußen hat. Irgendwie, man hat irgendwie ein Stück Software geschrieben, packt das ins Internet und dann ist das halt eigentlich fertig. Man ändert es mal ein Jahr nicht, dann kommen Leute an und sagen, ist das Projekt tot? Und man muss dann sagen, nee, es ist fertig. Also ja, von dem Versionsschema Konvergenz bräuchte man vielleicht so ein bisschen mehr in der Zukunft. Und irgendwie Software, die darauf gebaut ist, halt wirklich einfach fertig zu sein. Wo das natürlich Probleme reinläuft, ist das, was du gerade schon mit FreeCAD beschrieben hattest, dass Software von anderer Software abhängt und dieser ganze Stapel von anderen Abhängigkeiten, auf denen man aufbaut, sich dann doch eher als Treibsand rausstellt.
Ja, Also gerade bei sowas wie Tech ist natürlich auch die Sache, dass es ja eigentlich, sage ich mal, als Kern so angelegt ist, dass andere Sachen auf Tech aufbauen können.
Ja.
Also wenn man jetzt irgendwie LaTeX und dann XeTeX und LuaLaTeX und was es sich nicht alles gibt, da können sich andere Dinge weiterentwickeln, eben auf Basis von Tech. Aber das ist eben nur möglich dadurch, wie Tech letztlich angelegt ist. Ne?
Naja, ich meine, du kannst auch mit einem deutlich instabileren Fundament arbeiten. Also eben halt zum Beispiel Python ist halt ein Beispiel dafür. Ne? Wie am Python wird ständig rumgeschraubt und es werden neue Funktionen hinzugefügt und es werden alte Funktionen weggenommen und sowas. Und es geht auch irgendwie. Ich meine, ja. Die Python-Leute haben auch eine traumatische Erfahrung mit der Umstellung von Version 2 auf 3, wo sie es ernst genommen haben mit, jetzt machen wir einmal eine große Änderung mit den ganzen abwärtsinkompatiblen Änderungen. Und dann war das leider zu viel auf einmal, was sie sich auf die Platte geschaufelt haben. So zumindest rückblickend. Das ist halt, kann dann auch wieder ein Problem sein, aber das ist schon durchaus so, dass da auch am Fundament irgendwie weiterentwickelt wird, sich Dinge ändern und irgendwie im Großen und Ganzen läuft die Sache trotzdem weiter. Also ich will jetzt nicht irgendwie widersprechen, dass Donald Knuth das irgendwie falsch entschieden hat. Ich bin, wie gesagt, auch Befürworter einer stabilen Basis, aber die Realität zeigt, dass das nicht so erforderlich ist, wie ich es eigentlich gerne hätte.
Jetzt ist wieder die Frage, ist denn Tech wiederum von irgendwelchen anderen Programmen abhängig? Weil wenn das einmal kompiliert ist, oder? Ich meine, das ist dann halt, Tech ist ja am Ende so ein Binary-Blob oder täusche ich
mich da? Ja, die Sache ist halt, wenn es einmal kompiliert ist und die Frage ist, wie du es halt jetzt zum Beispiel auf neue Plattformen bringst, wenn jetzt neue Prozessorarchitekturen rauskommen. Ich meine, als Tech geschrieben wurde, gab es kein x86, da gab es keinen ARM und schon gar kein x86-64 oder beziehungsweise AMD-64. Also das muss ja dann irgendwann nochmal neu kompiliert werden für die neueren Plattformen und du brauchst die entsprechende Systemintegration. Also es muss ja auch quasi auf Linux laufen, was es auch nicht gab zu dem Zeitpunkt, als Tech geschrieben wurde. Also es musste irgendwann mal dafür portiert werden. Ich glaube, Tech selber ist in Pascal geschrieben und das wird heutzutage dadurch kompiliert, dass es halt einem Programm gibt, was den Pascal-Code in C-Code übersetzt und der wird dann kompiliert. Und wenn man halt Tech auf neue Plattformen portieren will, auf neue Betriebssysteme, muss man halt diesen Pascal-Code irgendwie dementsprechend anpassen oder halt umkompilieren in eine Form, die auf dem Betriebssystem dann kompiliert werden kann. Mhm. Also ja, da baut man natürlich in dem Sinne auch wieder so Komplexität drumherum auf, damit sich eben dieser kristallisierte Kern in der Mitte nicht ändern muss. Kann man, glaube ich, auch eine ganze Debatte darum aufmachen, ob das überhaupt so das richtige Setup ist. Aber auf jeden Fall ist es ein erfrischend anderer Ansatz als der Rest der Softwarearchitektur, den wir zurzeit so haben.
Ja, okay. Ich denke, darauf können wir uns einigen.
Worauf ich mich auch einigen könnte, ist, dass die Folge jetzt zu Ende ist.
Ich stimme zu.
Würde ich sagen, den Zähler für die Folge zählen wir in 3 Wochen wieder hoch. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Rivitani, Sarah.
Wir haben vergessen, dass wir ein Intro haben.
Oh, wir haben vergessen, dass wir ein Intro haben. Um Gottes Willen. Sehr schön, haben wir endlich mal Outtakes. Eines der 7 Sakramente der römisch-katholischen Kirche. Da. Sakramentale Handlungen. Wir müssen das, glaube ich, rausschneiden.
Weil, ist zu peinlich?
Ja, ist sicher zu peinlich.
Ich sehe, heute produzieren wir Outtakes, sehr gut.